Ja, grüßt euch, Burm, und herzlich willkommen hier beim Sexisten-Stammtisch mit dem guten alten Vollkorn-Jesus. Jetzt haben wir es ja endlich zusammengebracht, dass er nochmal hier am Start ist. Und heute haben wir wieder ein sehr interessantes Thema für euch dabei. Und zwar, wie geht man als Mann am besten mit dem weiblichen Opportunismus um, den wir ja so oftmals sehen?
Oder strategischer Pluralismus, wie er in der Literatur teilweise genannt wird, um das eben ja, für Menschen so zu gestalten, dass man keinen naturalistischen Fehlschluss begeht und da sofort wieder so Moralisierungen drauflegt auf diesen Begriff. Das ist natürlich empirisch gemeint. Ne? Also wie sich Menschen halt verhalten. Das ist auch nichts Böswilliges oder so dann.
Ja, das Ding dabei ist, was man ja oftmals dann auch zum Teil in der Red Pill hört, ist ja, es ist ja nicht hundertprozentig determiniert, also die Hypergamie, dass die Frau, sobald sie die Möglichkeit hat, zum Chat Thunder Lörris mehr oder weniger hochzugraden, dass sie das auch macht. Man hat ja immer die ja, soziokulturellen Aspekte, wie sie psychologisch aufgestellt, aber trotzdem negiert es ja nicht die Existenz dieser Paarungsstrategien, wenn man möchte. Und deswegen ist es ja so wichtig, wie ich finde, dass man da auch immer darauf vorbereitet ist, dass es eben passieren kann, aber es muss nicht passieren. Und das ist eben dieser Aspekt, um den es heute halt hier geht, dass man da nicht mehr total umgeschmissen wird, weil, habe ich mir hier ein paar Notizen gemacht, das Erste, was man da wissen muss, ist ja, woher diese Dynamik mitunter auch kommt. Viele kennen es von euch bestimmt, ja, Monkey Branching, da haben wir heute auch ein paar lustige Beispiele dabei. Oder halt hier diese Dynamik, nämlich die Frauen des Krieges, dass man eben in der Menschheitsgeschichte im Paläolithikum hergegangen ist und hat dann gesehen, okay, es gab viele Stämme und die haben sich untereinander auch bekriegt wegen ja, nicht nur Essen oder Land, sondern auch wegen Reproduktionsrechten. Und da ist man halt dann als Frau mehr oder weniger auch nicht hier toll dargestanden, weil man sich dann diesem Stamm, der dann letztendlich herkam, untergeben musste. Und deswegen geht man davon aus, dass hier, weil wenn man ja die modernere Statistik oder auch die Psychologie anschaut, verlieben sich die Frauen im Durchschnitt langsamer, weil sie ja erst checken müssen, okay, ist der Typ jetzt wirklich der Mann mit dem höchsten Status, ja, ist der Typ letztendlich der, der er vorgibt zu sein? Und dass sie sich auch im Durchschnitt schneller entliebt. Also, wie wir mal gesagt haben, dass der Mann oftmals als Aktie angesehen wird. Ja, wo fliegt er denn ungefähr und ist es jetzt eine Zukunftsinvestition? Das ist
immer eine Rechnung und die läuft.
Genau, im Unbewussten meistens. Das ist den Frauen dann meistens nicht bewusst. Aber trotzdem existiert es ja. Und dass man dann da sieht, okay, der ist doch nicht so jetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und sie hat die Möglichkeit und in der Beziehung läuft es nicht, dass dann eben weitaus schneller dieser Monkey Branch kommt und dass das eben auch durch die Menschheitsgeschichte immer so evolviert ist, dass die Frauen, die sich dann eben zu dem Stamm, zu dem sie sich zugehörig gefühlt haben, letztendlich einfach nicht weitergekommen sind, weil wenn sie dann überfallen worden sind und die dann sozusagen hier barbarisch als Ressource hergenommen wurden, hieß es, okay, friss oder stirb, um es jetzt so drastisch darzustellen. Und deswegen sehen wir da oftmals dann diese Dynamiken, dass auch die Frauen den Mann nicht so sehr irgendwo lieben, wie der Mann sich das gerne vorstellt. Klar, lieben die Frauen den Mann auch, aber halt nicht so ohne Randpunkte, dass die erfüllt werden.
Ja, idealistische Liebe, wie es ja der Thomas ja auch gesagt hat, idealistische Liebe versus instrumentalistische Liebe.
Ja.
Das nimmt natürlich nie die Möglichkeit darauf, dass das auch eine idealistische Liebe ist. Ne? Deswegen kann man ja auch, wenn man zum Beispiel dann in einer Beziehung ist oder was auch immer, das kann ja sein, wie es will, man kann da natürlich schon, man muss nicht jeden Tag dran sitzen und sich denken, oh scheiße, die rechnet gerade wieder und oh scheiße, das muss ja nicht so sein. Das sind ja, wie du auch immer sagst, das sind halt Verhaltenstendenzen, die man halt sehen kann und so weiter und so fort. Von dem her kann man sich da natürlich insofern schon zurücklehnen und sagen, es kann immer auch idealistische Bestandteile haben. Nur ist es halt pragmatisch sinnvoll, es anzunehmen, dass da aber auch noch andere Sachen mit reinfaktorieren.
Ja, und da gibt es ja auch diesen guten Satz, da mache ich noch ein extra Video über dieses ganze Thema, diese Red Pill Paranoia, die ja da meistens oftmals auch kommt. Aber es gibt halt da wirklich diesen Satz, der sagt, okay, sie ist nicht deins, du bist nur im Zug. Und man darf das nicht zu zynisch interpretieren, dass das jetzt hier wirklich ja, kannst die Tage eigentlich schon zählen. Aber es ist trotzdem immer mit einer Realität, die mitschwingt, dieser Aspekt der Leistungslast. Und dass man dann eben nicht aus allen Wolken fällt, weil ja das genau die Blue Pill eigentlich macht. Die Blue Pill erzählt so, ja, Hollywood und bis der Tod euch scheidet und so weiter. Und da krachen dann vor allem die Männer auf eine härtere Realität, wenn sie dann zum ersten Mal diesen Opportunismus auch sehen, weil da halt dann einfach dieser, ja, Traum dann auch platzt. Und das ist ja eigentlich auch das Gute an der Red Pill, dass hier geht es darum, einfach das Bewusstsein zu schaffen. Man merkt dann, okay, ja, es existiert, dass man einfach, ja, auch die Frau so akzeptieren kann, wie sie wirklich ist und nicht, wie die Blue Pill das erzählt, ja, diese fürsorgliche, unendlich bedingungslos liebende Person, sondern halt auch
ja, nur die Frage Mensch. Ist halt, wen und wann.
Genau, ja. Wen und wann, das sind ja die Kernfragen dabei.
Richtig. Weil du auch das gesagt hast mit der neolithischen Revolution und so weiter, wenn man das natürlich so zurückverfolgt, dann ist natürlich auch interessant, gerade was so Stammes oder eben einfach soziale Gruppierung selbst anbelangt, daran sieht man natürlich auch, oder muss man zwangsläufig annehmen, dass der Opportunismus nicht nur auf Alpha-Fucks, Beta-Bucks beschränkt ist, da man kann den quasi aus der Red Pill heraus zwar darauf reduzieren, wenn man so will, aber dass der ab diesem Zeitpunkt natürlich bis zur Makroebene von Gesellschaft, also von Gesellschaftsansicht hochgehend quasi, auf verschiedenen Ebenen zu finden ist, zwangsläufig. Yeah. Weil ich kann ja nicht nur in irgendeinem bestimmten Punkt, in irgendeinem bestimmten Verhalten opportunistisch sein, sondern ich muss ja dann, auch mit Stichwort plausible Abstreitbarkeit, ich muss ja dann allumfassend opportunistisch agieren. Das heißt, ich kann ja nicht nur einmal, ne, das nennt man ja dieses Netz, wenn man jetzt zum Beispiel so Pinocchio-Style, so nach dem Motto, Lügen haben kurze Beine und das soll jetzt nicht heißen, dass Opportunismus zwangsläufig Lügen ist, das ist ja der Witz, sondern es ist halt nur, ich meine, alles läuft irgendwie, das nennt man ja auch Rhetorik, ne? Man kann auch nie genau sagen, ist jetzt in der Debatte, war das jetzt klar eine Rhetorik, war es klar ein rationales Argument, aber das sei mal dahingestellt. Der Punkt ist eben, es sind immer, man kann immer instrumentalistische Bestandteile annehmen und dementsprechend opportunistische. Und das heißt dann eben nicht zwangsläufig, ja, das ist eine Lüge, aber es ist halt dann verwendet. Ne? Jeweils verschiedene Positionen einnehmen zu jeweils zum gleichen Thema zum Beispiel, zu aber bestimmten anderen ja, Zeitpunkten oder wo es halt gerade passt und so weiter und so fort. Und dementsprechend finden wir auf mindestens drei Ebenen Opportunismus wieder einmal eben in dieser weiblichen Selektion, in der direkt sexuellen Selektion. Wir finden es also im Sinne von Alpha-Fax, Beta-Bax und eben mit sowas wie dann Monkey-Branching und die Rechnung, die im Hintergrund immer läuft. Wir finden das aber natürlich auch in Diskussionen wieder, also in Gesprächen. Ja, wenn man jetzt eben so Sachen ansieht wie Feministen versus Männerrechtler und solche Sachen, da erkennt man dann solche Sachen ja auch wieder, dass ja, die Frau eben nicht ja, kausal einbezogen wird in das Geschehen zwischen Mann und Frau, sondern ja, die ist einfach nur Spielball dieser Elemente dann da drin oder sowas.
Unterverantwortlich.
Ja, genau. Deswegen, ja. Also eigentlich so der, ja, Spielball des Mannes letztendlich, so wie es ja dargestellt ist, Unterverantwortlichkeit, das Phänomen. Und ja, auf der anderen Seite der aktive Mann, der eben aktiv top-down eingreift in die Wirklichkeit, dementsprechend auch über die Frau da immer Macht ausübt. Und es eben nicht so verstanden wird, dass es eigentlich, jetzt aus Red Pill-Sicht, dass es ein kausales Geflecht ist, dass es eine Wechselwirkung ist. Mhm. Wenn die Frau eben so und so eine Selektion hat, ja, dann reagiert der Mann dementsprechend. Dann werden sie, wie der Thomas hier auch sagt, dann werden sie Hierarchiestrukturen ausbilden. Dann werden sie schauen, dass sie hochkommen. Dann werden sie schauen, dass sie im Datingverhalten oder gewisses Überstellungsverhalten, sei das auch noch so subtil.
Ja. Ja,
das mag jetzt in ein bisschen ja, sozial- und bildungsferneren Schichten, sage ich jetzt mal, bisschen anders geartet sein, da mag das auch noch ein bisschen direkter sein, dass dieser auch sowohl der Opportunismus als auch das Verhalten, das Überstellungsverhalten von Männern.
Ja. Yeah.
Aber natürlich hat man das jetzt auch so in akademischen Kreisen oder sonst wo, in stärker verdienenden Kreisen vielleicht auch, dass das natürlich filigraner wird, aber die Struktur ist dieselbe.
Mhm.
Und deswegen kann man, muss man eben immer fragen, Opportunismus auch, wo ist denn dieser Opportunismus? Ja, letztendlich findet er auf verschiedenen Ebenen statt. Auf Makroebene Gesellschaft. Das ist dann sowas, was man ja auch als verlängerter Arm des Feminismus zum Beispiel betitelt.
Ja, der Hypergamie dann, ja.
Ja, genau. Was habe ich gerade
gesagt? Feminismus hat gesagt, ja.
Dass Feminismus der verlängerte Arm der Hypergamie sein kann.
Ja.
Das mag von mir aus auch idealistische Pointe haben, aber so wird es halt oft nicht ausgefahren. Mhm. Sondern es wird eben gleichzeitig wie ich es vorher schon gesagt habe als Beispiel, es wird halt gleichzeitig, werden halt die sexy Fotos auf Instagram hochgeladen, mhm, und gleichzeitig steht man dann aber als Frau zum Beispiel, nicht alle, aber ne, einige,
für die nicht alle mehr, Polizei.
Ja, ja, für immer tendenziell steigend auch die Anzahl, stehen sie halt dann auf dem Rathausplatz und demonstrieren gegen zum Beispiel die Verwirtschaftlichung und Kapitalisierung und sexuelle Ausbeutung des weiblichen Körpers. Mhm. Beuten ihn dann letztendlich selbst aus, versuchen damit auch Kohle zu machen, ist ja auch in Ordnung erstmal. Aber ich muss mich halt dann entscheiden. Und das ist ja der Punkt am Opportunismus. Ich mache halt keine Entscheidung aufgrund von irgendeinem Prinzip, das ich gesetzt habe, sondern, und das machen natürlich alle Menschen, ne? Der Pragmatiker macht das ja auch, der macht jeden Tag ein bisschen was anderes, was er gestern gesagt hat, weil er das halt anpassen will, die Lösungsstrategie, damit es noch besser funktioniert, was er tut. Aber das ist ja der Punkt. Da sehen wir auch daran, mit Opportunismus geht immer logisch zwangsläufig einher Instrumentalismus. Eben genau das, dass man schaut, was funktioniert für mich. Und deswegen ist es ja auch, die Frau schaut halt im Rahmen von AlphaFax Peterbugs, was funktioniert für meine qualitative, nur weil ich ja als Frau nur auf die qualitative Reproduktion gefangen bin, blöd gesagt.
Ja.
Muss ich schauen, mit was kann ich das am meisten maximieren.
Yeah.
Und deswegen ist sie dann letztendlich Verkäufer.
Und das ist halt auch...
Instrumentalist und, das ist jetzt nur das Endwort, und gleichzeitig muss ich dann natürlich was auch sein, Konformist.
Das wollte ich gerade noch sagen.
Genau.
Ja.
Genau.
Weil
das ist so...
Ich weiß nicht, dass wir es vergessen, weil das ist halt auch so spannend, dieser Konformismus, der da oftmals tendenziell mehr damit einhergeht, weil man sagt ja immer, Männer gewinnen die Gruppe, indem sie das Argument gewinnen, und Frauen gewinnen die Gruppe, indem sie die Gruppe gewinnen. Mhm. Und das ist ja oftmals auch so eine Tendenz, die wir da sehen, viel mehr in Richtung Konformismus, Tätig, oder vielleicht magst du da auch nochmal von der Party erzählen.
Genau. Ja, ich habe ja im letzten Video, was wir zusammen gemacht haben, eine Erzählung angefangen, das ist dann abgebrochen, weil wir dann aber schnell weiter mit dem Thema geswitcht haben. Falls sich auch jemand gefragt hat, ich wollte erzählen von so einem Silvester, ja, man will es jetzt schon fast hier so halbscharig unter der Hand sagen, Corona-Sit-In, ne? Wir waren halt ein, zwei Haushalte, beziehungsweise ein, zwei Personen mehr, als man hätte sein sollen dürfen. Da haben wir so... als man hätte sein dürfen. Und das war bekannt eben. Und dann ging es um die Frage... Machen wir das, beziehungsweise war ja, was läuft halt an Silvester? Bei uns in der Clique war das die Frage. Und da war eine ganz eindeutige Tendenz wieder zu beobachten. Und ich kenne das in sehr vielen anderen Feldern und auf andere Sachen bezogen auch so. Und auch viele andere können das sicherlich auch bestätigen. Vielleicht gibt es auch Studien wieder dazu, muss man mal gucken. Und zwar, dass also die Tendenz war, dass die Männer mit diesem Vorhaben voll d'accord gingen und halt gesagt haben, ja, klar, scheiß doch, ja, und dann hieß es irgendwie von ein paar, auch von ein, zwei Typen, wie wir dann aber im Nachhinein erfahren haben, ein bisschen anders als jetzt gedacht, von ein paar war auf jeden Fall der Einwurf, auch von ein, zwei Mädels in der Clique, ja, sollen wir das wirklich machen, also sie wären da nicht so dabei, weil hier 5.000 Euro auch Bußgeld natürlich und so, und außerdem ja generell Corona, und muss das denn jetzt sein und muss das an Silvester sein, und das wird ja auch gerade debattiert in Zeitungen und so, und das sollte man einfach nicht machen. Von ein, zwei Jungs hat es dann auch noch geheißen, ja, boah, 5.000 Euro gerade auch für den Veranstalter dann, wer soll die dann tragen und so. Ich habe dann halt gesagt, du, ich trage die, weil wenn die in mein Haus reinkommen, sogar ohne Durchsuchungsbefehl einfach so, dann sage ich, hey, dann spiele ich auf Pseudo-Märtyrer, dann bin ich wirklich Vollkorn-Jesus und sage, dann halte ich dem die andere Backe auch noch hin, weil dann sage ich, gut, jetzt ist mir fast too much dann.
Ja.
Auf jeden Fall, der Clou war jetzt der, die Männer haben tendenziell alle so argumentiert, in der Tendenz, ja und, passt schon. Da kommt doch niemand her, oder diese eine WG, das findet oder das sieht doch niemand, das juckt doch keinen. Die haben draußen auf der Straße genug mit Leuten zu tun, die da böllern, versuchen doch nur irgendwie heimlich oder sowas. Mhm. Ne, halt so, dieses ist doch egal, und wir machen halt jetzt dieses Ding einfach.
Ja.
Weil man halt auch irgendwann sich ethisch ein bisschen erheben kann auch einmal über die momentane Norm.
Mhm.
Ne, aus dem Frame heraus selber agieren halt einfach.
Ja.
Und dann hat sich im Nachhinein auch noch rausgestellt bei zwei Kumpels, die da auch ein bisschen so Bedenken hatten, so, dass da eigentlich hieß, dass er schon tendenziell dabei gewesen wäre, aber dass dann von der Freundin gesagt wurde, ne, das findet sie nicht so gut. Also, ne, wir sehen hier wieder so eine Tendenz, und vielleicht auch in vielen anderen Beispielen, dass eben, dass die Frau eher dazu geneigt ist, in sozialen Gruppen, den die gerade amtierende, das gerade amtierende Wording, was akzeptiert ist, das die gerade amtierende insgesamt den moralischen Rahmen eben übernimmt und auch in dem und mit dem arbeitet.
Ja. Und vor allem interessant, weil du gerade sagst, da haben wir den ein oder anderen Leinengezogenen anscheinend dann am Start gehabt, weil das, oh, die Freundin sagt, aka die Mama, ich darf heute nicht rausgehen, sonst gibt es kein Leckerli am Abend oder so. Klar. Das ist halt echt.
Naja, die Marktmacht ja genau hat das. Den Drücker.
Ja. Ja, die Möglichkeit auf Bunga hat ihn wahrscheinlich dann gesagt, oh, nicht, dass sie dann eine Woche auf dem Trockenen liegt. Diese Abhängigkeit, das ist halt auch immer so ein Teil, dass der Mann sich da endlich mal von dieser Sucht irgendwo auch befreien muss, dass er dann da nicht so.
Naja. Ja, und das ist natürlich auch klar, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Ne? Auch die Konstitution von den Männern selbst sind jetzt eher so. Na, das kann man auch wieder auf zwei Seiten formulieren. Man kann sagen, ist es harmoniebedürftig oder ist es Beta in dem Sinne, dass ich halt immer gollummäßig kriecherisch mich unterstelle. Ne? Man will halt. Das habe ich zum Beispiel. Das habe ich zum Beispiel bei manchen halt auch mal gesehen und auch bei mir teilweise. Ich habe halt dann einfach keinen Bock. Also weißt du, da wo man einfach denkt, ja.
Aber ich denke mir, das Problem dabei ist, wenn du den kleinen Finger mal hergibst, wollen sie dann gleich die ganze Hand. Ja, ja. Und wenn sie merken, okay, Frame ist ja dann immer so wichtig, in welchem psychologischen Kontext. Und sobald sie das nur wittert, der macht es, damit Happy Wife, Happy Life ist.
Naja,
das wird immer zum Abstieg letztendlich und zur Vorbereitung des Opportunismus letztendlich wieder hinführen. Und das ist halt auch das Spannende an dieser ganzen Geschichte, es gibt ja mehrere Studien und auch so eine Masterarbeit, da ging es halt jetzt darum aus der Evolutionspsychologie, dass die Frauen sehr häufig einen Plan B-Mann in der Hinterhand haben oder Backup-Mann. Da gab es ja auch Online-Umfragen, wo 50% der Frauen sagen, ja, ich habe so einen Backup-Mann und die anderen sind sich wahrscheinlich dessen nicht bewusst, aber ich denke, das ist halt immer auch so spannend im Kontext bei Freundschaft zwischen Mann und Frau. Mhm. Da, wo sich halt viele einreden, ja, das ist nur hier ein neuer Bekannter. Ah, den kenne ich bloß von der Arbeit, das ist ein neuer Freund. Aber wenn man mal ehrlich ist, unter den Männern meistens, wenn die Frau attraktiv ist, ist man doch, denkt man sich doch, boah, die hat aber einen tollen Charakter. Sondern eher, ja, schauen wir mal, was da so abgeht. Und das ist halt auch immer, was die Frau dann vielleicht gar nicht bewusst macht, aber dann halt, ah, das ist schon mal vielleicht eine Liane für die Zukunft, wenn der andere in bestimmten Bereichen nicht mehr herhaltet, um es jetzt so drastisch zu sagen.
Musste ja auch. Also,
ne? Ja,
das ist aus, aus dem evolutionären Standpunkt heraus musste das ja auch.
Ja.
Weil sie eben, ja, das waren ja noch viel mehr Faktoren. Nicht nur direkt Alpha-Fax, Beta-Bugs, sondern auch schlichtweg das Ding, die Männer haben halt das schnelle Sterberat, also schnelle Fluktuation an Leben gehabt. Also ne, Kanonenfutter etc., die haben halt da, was weiß ich, Krieg mit anderen Stämmen geführt, sind bei ihren Arbeiten in der Mine oder gegen irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche riesigen Olifantenviecher oder was, sind sie halt letztendlich schnell tendenziell gestorben. Und dann musste natürlich, ne, die Stichwort die Witwe, die muss natürlich schauen, wo sie bleibt, blöd gesagt. Es kann natürlich auch sein, dass das gerade in noch jüngeren Jahren von ihr passiert oder so. Muss natürlich auch immer noch mit Kinder kriegen und solche Dinge geht, ja, was macht sie dann? Und deswegen muss sie natürlich networken.
Ja. Yeah.
Deswegen ist ja die Frau plus diese Prüfung des Mannes im Sinne von Shit-Testing, sie muss ja immer prüfen, wie Alpha-Fax, Beta-Bugs und so weiter kategorisieren beim Mann, ist eben auch noch dieses Ding, warum ist die Frau Psychologe? Ja, weil da fragt man sich auch, woher kommen eigentlich diese Tendenzen, dass Frauen eher in soziale und psychologische oder pädagogische Berufe geht und Männer tendenziell eher eben in so quasi Logiker, mathematische, technische Sachen und so weiter. Oder von mir aus noch Sale, wobei da ist wahrscheinlich so, da gerade da ist ja 50-50, ne? Weil man einerseits Psychologie und andererseits mathematisch, also rechnerisches Verständnis braucht.
Ja.
Das, wahrscheinlich hat man da auch so mehr oder minder 50-50, bei BWL von mir aus. Genau daran erkennt man das. Aber man kann dann quasi jetzt wieder so dreist sein und behaupten, dass die Frau quasi Psychologe ist. Und der Mann ist quasi Logiker. Das meint wahrscheinlich auch der Tomasi mit seinem Rational Male. Was wollte ich jetzt raus? Ich wollte jetzt darauf raus.
Auf diese Rechnung, also was man da und sieht, vor allem mit der Hypergamie, auch immer so spannend, diese Kongruenztests oder Shit-Tests oder Fitness-Tests, das ist ja immer genau das, was da gemacht wird, dass die Frau immer aufs Neue testet, ist dieser Typ wirklich der Beste, den ich mit meinem eigenen Marktwert anziehen kann? Also wie sie sich selber wahrnimmt, kommt da mit rein. Oder wie der auch von dem Netzwerk der Frauen bestimmt wird. Und danach misst die das aus. Und wenn sie dann irgendwann mal merkt, okay, Hypergamer Zweifel, und dann hat er mehrere Tests jetzt mehr oder weniger nicht geschafft, dann sehen wir, dass dieser Opportunismus mehr und mehr aktiviert werden kann. Und das ist eben auch so spannend, was wir dann auch selber schon mal öfters gesehen haben. Ein Beispiel aus meinem Leben war damals meine erste Freundin. Da habe ich auch, währenddessen ich mit ihr zusammen war, zum ersten Mal Rational Mail einfach so gelesen, weil das mir ein Kumpel geschickt hat. Und ich fand es halt voll spannend, weil du manche Dynamiken dann schon erkannt hast.
Man sich ja schon sein ganzes
genau,
Leben lang.
Diese Neugier.
Was ist da eigentlich los? Ja.
Und der Tomasi, der kann es ja auch so gut in Worte fassen, was man irgendwo im Hinterkopf hat. Und dass man halt auch immer mehr diese Aspekte gesehen hat. Und dann war ich halt mit ihr 2 Jahre zusammen und dann ging es darum, dass sie innerhalb des Studiums ein Auslandssemester gemacht hat, was jetzt dann 6 Monate gedauert hätte. Und da wusste ich schon, weil ich diese ganzen Fernbeziehungsthematiken auch schon aus der Red Pill wusste, okay, dieser Dampfer, der wird untergehen. Und zwar, weil du 6 Monate in diesem Fall nicht mehr mit der Frau in Kontakt bist. Und vor allem die Bindung wird ja mehr und mehr geschwächt, weil du hier nicht mehr die Sexualität oben hast. Die Bindungshormone werden nicht mehr ausgeschüttet. Und sie ist in einem komplett neuen Gebiet mit neuem Eindruck. Neue Leute sind da, neue Kerle auch letztendlich, wo dann hier ja der Alte verblasst immer mehr. Und dann sind da neue Typen. Und ich habe mir dann schon, als ich sie verabschiedet habe, emotional mit ihr abgeschlossen, weil mir das dann schon klar war und habe dann auch vorher gesagt, hey, ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert, und sie hatte dann gemeint, ja, komm, probieren wir doch noch. Also sie wollte die eine Liane noch nicht loslassen.
Ja, solange sie halt wieder safe ist auf der anderen Seite, ja.
Und dann hat man halt ab und zu geskypt und ja, da habe ich mir halt auch mehr und mehr gedacht, ja, irgendwie planlos diese Videotelefonie, weil eben kein Kontakt und du merkst schon mehr diese Distanz und
klar.
Dann kam es halt dann zu dem Tag, wo wir dann uns da hier in Skype dann gesagt haben, hey, läuft irgendwie nimmer. Und mich hat es da in dem Moment halt voll schon kühl gelassen, dank der Red Pill, weil mir das klar war, okay, Auslandssemester, lange Beziehungen, long distance relationships, wie man im Englischen sagt, funktionieren einfach nicht. Und das Spannendste dabei, nur ein paar Tage danach, hat sie einen neuen Typen dann letztendlich gehabt, so einen Argentinier, der dann halt vor Ort sozusagen der neue Hafen war.
Den sie schon eine Weile gehabt hat.
Ja, schon, das war ja das. Sie kannte ihn ja schon, der war ja schon im Freundeskreis.
Eben, weil wie können sie so schnell zusammen sein?
Ja, das war nicht so heftig. Und das ist dann auch so spannend gewesen, dann ist sie zurück nach Deutschland gekommen und der war ja auch ein heftiger Simp irgendwo, dass er dann gemeint hat, ja, komm, ich ziehe mit dir nach Deutschland und oh, ich will dich heiraten. Und in diese Richtung ist er auf alle Fälle schon mal gegangen. Aber sobald er dann wieder hier war, hat es dann mehr oder weniger,
Das Ausland ist wieder rum.
Ja, Ausland ist rum, der ist zu durstig, der möchte so voll Familie und sie wollte doch sozusagen nur den kurzfristigen Opportunismus letztendlich hier in Argentinien haben.
Ja, weil er halt in dem Moment... Es kann natürlich auch sein, dass er sich dadurch allein schon betaisiert hat, dass er gesagt hat, ja, er geht mit und so weiter und so fort.
Ja, 100%.
Das kann, eben, genau. Das heißt, das ist ja das, deswegen darf man ja nie Alpha und Beta, das haben wir ja auch schon beide öfter darauf hingewiesen, man darf die ja nicht wortwörtlich nehmen, in dem Sinne, dass ein Mann ein Alpha ist und ein Mann ist ein Beta, sondern es ist jede Situation, die die Frau beobachtet, es geht ja vor allem eben, was die Frau mit diesen beiden Begriffen in ihrem evolutionären Gehirn macht, zumindest unterbewusst, sie meint halt in ihrer Kognition, das erschien ihr jetzt als Alpha-Verhalten oder das verschiedene jetzt als Beta-Verhalten. Das Beta-Verhalten wird nicht nur abselektiert, sondern wie du auch gesagt hast, ein bisschen mit so einem Disgust auch behandelt.
Ja.
Raus mit ihm aus der sozialen Gruppe, Reputation Destruction und so weiter und so fort.
Mhm.
Ausschluss, Ghosting und so weiter. Oh, das war jetzt Alpha. Oh, das ist ja, da sind wir auch wieder bei diesen ganzen Memes, ne, der Form appropriate, inappropriate oder, ne, das ist halt der erste Beta-Ding, was sie dachte, das ist Beta-Verhalten, wo sie meint, das ist Beta-Verhalten, das ist halt der Creep.
Mhm.
Und der, der in ihren Augen dann in ihrer Kognition so rüberkommt, aha, das ist jetzt ein Alpha-Verhalten. Oh, der ist, wird das mal eine zu mir gesagt, ja, ja, ist schon heiß, wenn Männer in sich ruhend sind, ne? Das ist Stoizismus, Male Stoizismus, dieser
toxische Männlichkeit aber wieder, ne?
Ja, ja, genau, richtig, richtig, richtig. Dieses, diese Unempathie mehr oder weniger, eben dieses eigene Frame durchsetzen und so weiter und so fort. Diese ganzen Toxic Masculinity-Dinger, das ist ja letztendlich das, was sie in ihrer Kognition so wahrnehmen muss.
Yeah.
Deswegen ist ja, das ist ja gleichzeitig, weil das weibliche evolutionäre Gehirn das ja auch unterbewusst weiter weiß, dass das so ist, dass es ist, was ist schon objektive Alpha- oder Beta-Verhalten oder überhaupt der Typ Beta oder Alpha. Klar, es gibt schon quantifizierbare Sachen wie, ja, bin ich jetzt Till Lindemann, der steht auf der Bühne, hat so und so viele Millionen auf dem Konto. Ja, okay, da kommt schon so ein tendenzieller Alpha-Mail. Aber wenn, jetzt, wenn ich jetzt in der Bar stehe und einer steht vor mir und, keine Ahnung, reicht mir so das Bierglas zum Anstoßen und so und grinst mir an, so, was ist der jetzt? Das ist ja auch das, wo sie jetzt Shit-Testen anfangen, weil das ist, ne, bei Till Lindemann brauchen sie, wenn sie vor der Bühne stehen und ihn anfeiern, dann brauchen sie nicht Shit-Testen. Ja, da wissen die sofort Bescheid, wo sie daran sind.
Absolut.
Wie die Spermienqualität so ausschaut. Ja, und das ist natürlich der Punkt dahinter. Das heißt, klar, Ausland, der ist halt der Argentinier, gell, boah, das ist alles, das ist natürlich auch, das ist dieser kognitive Frame, der da drumherum ist.
Yeah.
Da ist es halt dann spannend und gleichzeitig deshalb nur spannend, weil es Alpha ist, ne? Weil eben mystisch übergestellt, der steht insofern über mir, weil der ist halt da Argentinier und ich habe ja da als Deutsche gar keine Ahnung und das ist ja was ganz was Neues und ganz was Tolles. Genau, und dann natürlich nach Deutschland, neuer Kontext, er kommt auch noch mit, bricht da drüben, da hat er eigentlich nichts vor mit seinem eigenen Leben, so nach dem Motto, und sie denkt sich direkt, ja,
weil das
ich habe jetzt die Gefühle verloren.
Das ist genau das. Er ist ja dann nicht mehr der Typ, in den sie sich ursprünglich verliebt hat, sondern er hat sich selber betaisiert. Und das ist so spannend, weil man sagt ja auch immer, der richtige Mann kann kaum was falsch machen und der falsche Mann kann kaum was richtig machen. Mhm. Und da muss man halt immer die Frage stellen, okay, wie ist er jetzt innerhalb des Opportunismus der Richtige oder der Falsche? Und da auch das super Thema.
Eben warum ist er jeweils, das ist ja das.
Genau, warum, das ist ja das. Dass sie immer schaut, was ist dahinter. Und diese Abstraktionsbegriffe, dass man sagt Alpha und Beta, die Präferenz wechselt ja auch immer je nach Alter, wie sie gerade eingestellt ist.
Und Situation, ja. Habe ich jetzt schon drei Kinder, dann brauche ich nicht nochmal den Typen, der mir einmal One-Night-Stand reinwirft und so. Ne, deswegen hat ja gerade die Single-Mutter, nicht nur, aber Tendenz dazu, die Single-Mutter auf Tinder drin stehen, bitte keine Ons.
Genau.
Klar, weil das braucht sie jetzt nicht
mehr. Ja, und das ist eben auch. Also, dass man, manche Männer verkaufen sich viel zu sehr in dieses, ja, bin ich jetzt Alpha? Oh, brauchen dann immer, ja, diese, du kannst es nicht als Identität irgendwie machen.
Muss ich auch sagen, leider teilweise befeuert aus so ganz kruden, praktischen Red Pill-Zeug, muss ich auch sagen.
Ja, also eher
so Bier Alpha-Mail.
Ja. Pickup-Thema ist da halt auch noch viel dabei. Und das ist halt das, du musst es als Abstraktionsbegriff nehmen, dass man ungefähr sagt, okay, der Alpha ist mehr so, ja, mentaler Ursprungsort bei sich selber, so als Faustregel. Und der Beta, der schaut immer, okay, wie kann ich es den anderen recht machen? Und vor allem, wie vorhin gesagt, wenn sie hier die One-Night-Stands und die ganzen Mr. Sexys durch hatte, dann braucht sie vielmehr den Beta, auch so witzig. In den USA gibt es eine neue Dating-Plattform für, ja, konservative Frauen. Und wenn du das Alter anschaust, sind die ironischerweise alle so ab 29, 30, wenn sie in die Erleuchtungsphase reinkommen und da diese Mr. Stabile Männer suchen und die Betas, die Beta-Versorger. Ja. Und plötzlich merken sie, oh, jetzt bin ich plötzlich konservativ. Ja. Weil es dann wieder zum Opportunismus auch zum Teil passt.
Sie suchen halt einen Gentleman.
Ja.
Und das Witzige ist, da sieht man ja auch an, dem, an der Opportunistik, also an dieser doppeldeutigen dementsprechend Verwendung von diesem Begriff, von Gentleman. Mhm. Ja, was heißt denn Gentleman? Das haben sie bestimmt alle auch schon mal gefragt. Was ist denn ein Gentleman? Und das wird aber auch eben je nach Kontext, je nach Selektionstendenz der Frau auch verschieden beantwortet. Mhm. Ja, Gentleman ist, wenn es eher so das Alpha-Ding ist, ist Gentleman einerseits,
ja,
und da sieht man halt auch wieder die Hypergamie einfach abgebildet, einerseits ist ein Gentleman jemand, der schon so ein bisschen, ne, ein bisschen manly auftritt, der so ein bisschen schon irgendwie, was weiß ich, so dieses typische Altbackene, wenn wir gerade bei Konservativismus sind, so der Frau die Tür aufhält und solche Sachen. Mhm. Und zwar nicht, weil man Menschen generell gerne die Tür aufhält, sondern weil sie halt eine Frau ist und so, gell, und so ein bisschen auch dieses auf Händen tragen. Das ist ja die Beta-Seite auch irgendwo. Mhm. Aber auf der anderen Seite schon so nach dem Motto, der weiß, was er will. Das sind ja immer die Lieblingssprüche auf Tinder. Ich suche einen Mann, der weiß, was er will.
Yeah.
Ja, was heißt denn das? Das heißt letztendlich, dass er seinen Frame durchbringt und dass er das können muss. Und wenn er das kann, dann hat er schon mal diese Seite, dann hat er die Prüfung schon mal bestanden. Und wenn er aber auf der anderen Seite für sie da ist,
mhm,
und im besten Fall halt, sei jetzt in einem Monogamie-Kontext oder in Polygamie, das ist ja jetzt mal wurscht, aber im besten Fall halt nur für sie da ist.
Ja. Yeah.
Und so weiter. Ne? Und was ich übrigens, das ein Punkt, nur ganz kurz Einwurf, das meinte ich vorher mit dem, was ich auch mit dem Konformismus da meinte dann nur, der ist natürlich deswegen auch wichtig, ne? Man muss natürlich dann sich mit den sozialen Regeln und Normen und Moralen, also mit dem moralischen Rahmen, d'accord gehen, mhm, dann als Frau. Und das passiert ja, das sagt man ja eben in den Beispielen, einfach deshalb, gerade weil sie eben, wie wir ja gerade gesagt haben, die hat diesen argentinischen Boy nebenbei kennengelernt.
Yeah.
Sie ist eben abhängig vom Netz, vom sozialen Netzwerk.
Mhm.
Deswegen muss die Frau, wenn gerade gesagt wird, ja, es ist irgendwie total, also es ist irgendwie schlecht zu sagen, das ist moralisch verwerflich zu sagen, dass der Himmel blau ist.
Yeah.
Da gab es ja dieses Konformitätsexperiment von Solomon Asch.
Mhm.
Und da ging es ja auch darum, dass man verschiedene Längen an Linien auf einem Papier hatte und man sollte vergleichen, wie so eine Vorgängerlinie quasi, ob die jetzt identisch ist zu weiteren Linien, die danach gezeigt wurden. Die hatten jeweils unterschiedliche Längen.
Mhm.
Und da waren aber ein paar Leute immer dazwischen geschalten in einer Gruppe, die das absichtlich falsch gesagt haben, ohne dass es natürlich die anderen wussten.
Und yeah,
die Nachstehenden waren dann zu 40% more likely, dass sie das auch tatsächlich falsch in diesem Vergleich wiedergeben. Also ja, die und die Linien sind lang, also gleich lang, und das war jeweils aber falsch.
Mhm.
40% haben das dann auch so weiter gesagt, wie das die ersten paar gesagt haben dann.
Yeah.
Ja, das ist Version 2. Stimmt gar nicht. Und dieser Gegengruppe dann dazu waren die nicht zwischengeschalten, da waren alle unwissend und haben das einfach so aus dem Ding raus halt gesagt, und da waren Fehler, also ja, Fehlerquelle war da zu 0% hingegen.
Mhm.
Das heißt, dass man eben ja Konformismus, also dass man immer den Frame, der gerade amtierend ist, und das ist natürlich mehr oder weniger willkürlich, ne, was sich gerade implementiert hat.
Gruppenzwang auch.
Gruppenzwang, ja, halt letztendlich, ja, eingehen, wenn man das insgesamt so nennen will, auf alle möglichen Sachen bezogen, auf Wording und auf Moral und so weiter. Und das ist eben der Punkt dahinter, dass Frauen natürlich diesen Konformismus braucht, weil ich muss, das haben wir ja gehört mit diesem Argentinier, ich bin ja als Frau viel stärker vom Netzwerk, vom Networking abhängig.
Mhm.
Das haben wir ja eben bei diesem Argentinier-Beispiel gesehen. Die kannte den ja vorher schon. Das heißt, sie ist halt davon abhängig, Leute zu kennen und mit denen irgendwie d'accord zu gehen.
Mhm.
Und mit denen irgendwie bis hin zu neutral erstmal einfach cool zu sein.
Ja.
Und dafür muss ich natürlich schauen, okay, was ist gerade in den jeweiligen, das ist natürlich nicht nur so, es gibt jetzt eine Moral vom Staat oder von was weiß ich vorgegeben und da sagt die Frau jetzt mal ja. Nein, das ist natürlich verschiedene soziale Kontexte und Gruppen,
mhm,
wo jeweils verschiedene Kontexte an solchen Konformismen herrschen, und die müssen dann halt eingegangen werden. Klar, weil sie muss eben networken. Der Mann ist ja von so einem Network überhaupt nicht zwangsläufig abhängig. Er ist vielleicht zum Wirtschaften abhängig davon und so weiter. Und da ist er ja auch natürlich, also ist er insofern, deswegen nennt man das ja Verkäufermentalität.
Mhm.
Ja, das sind dann halt, das ist halt an sich Opportunismus, kann man sagen. Da sieht man auch wieder, das muss nicht zwangsläufig was Schlechtes per se sein.
Mhm.
Ja, es ist halt nur eine logische Struktur von Verhalten. Und da muss man halt so wie man es kennt, halt so, ah ja, hey, voll cool und so. Und im Hintergrund sagt man, oh, was für ein Vollidiot. Ne? Und so weiter. Und switcht halt so ein bisschen Fronten. Ja, wenn ich jetzt vorher Nestle bin und halt irgendwie umwelttechnischen letzten Scheiß mache und dann switche ich plötzlich auf, hey, boah, du, wir haben jetzt irgendwie, was weiß ich, Zellulosekarton oder auf Maisstärke basierend oder was weiß ich, ne? Also wir machen mal umwelttechnisch was Tolles und so weiter und so fort. Kann man sich immer fragen, ist das jetzt ein idealistischer Gedanke oder ist es ein instrumentalistischer Gedanke? Das ist der Unterschied da dazwischen, ne? Kann man nie genau wissen, weil plausibel abgeschnitten, Nestle oder wer auch immer, kann dann immer sagen, ja, das ist natürlich der Umwelt zuliebe. Zwinker. Hat er gerade gezwinkert?
Yeah.
Ja. Nee. Wie Barney Stinson, ne? So, nee. Ja. Das weiß man dann halt nicht so genau. Man kann das nur anhand empirischer Diskrepanzen eventuell feststellen. Und
ja,
daher kommt ja überhaupt die Annahme, dass sowas wie Opportunismus tendenziell dann bei der Frau als strategischer Pluralismus ja, da ist.
Ja.
Und deswegen, der Mann ist ja davon eben nicht allzu stark davon abhängig, weil er muss ja eben nicht auf seine qualitative Reproduktion zwangsläufig achten. Mhm. Sondern er kann sogar so extrem quantitativ vorgehen, dass er einen ganzen Tag mit niemand anderem zu tun hat, außer sich selbst. Er kann als Einödi, als Einsiedler in die Berge ziehen, mhm, und kann jedes Mal dann quasi zum Bunga, wie du immer so schön sagst, runter ins Tal, ins Dorf gehen und kann dann da irgendwie sich an die Bar stellen und sagen, ja, grüßt euch, Ladies, und dann die Mädels so, ja, servus, und dann kann das vielleicht passieren, dass es schafft, sei das jetzt mit männlichem Mimikry, das ist ein außer Punkt, ne? Frauen fürchten ja das, dass Männer das wissen, dass dieses Überstellungsding funktioniert.
Ja.
Und dann kann es halt jeder tun. Und wenn die noch so schlechte Gene haben, ne? Mhm. Scheißegal. Yeah. Wenn ich morgen an Krebs sterbe, könnte ich jetzt heute schon so tun, als wäre ich super fresh drauf und hätte voll einlaufen und sonst was und hätte einen super Run gerade im Leben und sag so, hey, wie schaut's denn aus und so? Überhaupt kein Stress. Da hat ja die Frau Angst davor, bloß keine schlechte Information rein. Da.
Ja, ich habe gar keine Zweifel. Deswegen bekämpfen sie ja auch immer viel mehr auch an den Unis dieses ganze Pick-up-Thema, weil das ist ja das. Pick-up, schauen, modellieren ja nach sozusagen, okay, was machen die Männer, die erfolgreich sind?
Ja.
Überstellung, stoisches Verhalten, zurücklehnend, ja, Überflussmentalität. Und wenn das dann sozusagen die Betas nur faken, dann kommen sie ja bei dem bei der Selektionsmauer der Hypergamie durch. Und das ist natürlich dann katastrophal, weil die Frau dann nicht den Mann in die nächste Generation lässt, den sie könnte. Und vor allem, wenn du mal zurückschaust, wenn das wirklich mal geklappt hat, dann war es ja letztendlich richtig, im Paläolithikum zum Beispiel über den Ganges, weil sie ja dann Elternaufwand hat, 10 Monate schwanger. Und der Typ hat nur so getan, es wäre ein heftiger Typ. Er kann sie nicht schützen und halt vor allem damals diese Versorgung. Deswegen versuchen sie ja immer, diese Netzwerke auch als Schutz aufzubauen in diesem Opportunismus, der damit reinkommt. Und da sehen wir auch solche Dynamiken dann sehr spannend auch.
Das ist natürlich auch eben, das ist natürlich nicht nur eine per se sexuelle Frage oder sexuelle Selektion in dem Sinne, sondern natürlich ist die Frau auch insofern netzwerkabhängig, wenn die Männchen wegsterben, mit denen sie zum Beispiel was hatte und von denen sind die Kinder. Ja, dann ist sie zum Beispiel auch einfach in dem Moment eben, wie gesagt, allein und hat aber ist gerade schwanger und hat 3 Kinder an der Hand.
Ja.
Yeah. Ich bin dann abhängig als Frau von dem ganzen Netzwerk und von der Gruppe, die müssen mich mindestens tragbar befinden.
Mhm.
Ne, auch hier wieder Stichwort plausible Abstreitbarkeit. Niemand mag Opportunisten eigentlich in einem idealistischen Sinne heraus. Obwohl wir es alle irgendwo sind, weil wir sind Organismen und die sind ressourcenknapp. Und sobald ich ressourcenknapp bin, bin ich zwangsläufig Opportunist.
Mhm.
In der Tendenz halt. Je nach Strategie, wie wir ja da eben sehen. Und also je nach Strategie von Männchen und Weibchen. Deswegen ist er natürlich auch von der Hilfe, blöd gesagt, in dem Fall, zumindest eben phasenweise, von der Hilfe von bestimmten Menschen abhängig.
Mhm.
Das sieht man lustigerweise auch daran, das sagst ja du immer so ein bisschen so kritisch gesehen, das soll jetzt heißen, dass Mann und Frau keine Freundschaft per se pflegen können. Aber es ist immer so ein bisschen kritisch zu betrachten, auch als Mann, was ist eigentlich mit meinen weiblichen Freunden und mir gegenüber los?
Mhm.
Kenne ich auch als Beispiel, ich habe eben auch Kumpeline von mir. Da hat man auch richtig gemerkt, dass die mit der Zeit auch zum Beispiel mit diesem, die war am Anfang hochgradig interessiert an diesem ganzen Red Pill-Zeug, weil sie zu dem Zeitpunkt auch an einem Typen hing, der sie an der Angel hatte, also wo sie so ein bisschen hinterher gechased ist dann, ne? So, da sehen wir auch wieder, natürlich ist das nicht per se was Männer machen und was Frauen produzieren, damit Männer sie chasen und sie immer maximale Auswahl an Hilfe oder halt Alpha sieht und sonst was hat.
Yeah.
Das ist natürlich auch was Allgemeinpsychologisches, ne? Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Wer mich nicht will, da muss ich hin. Klar. Aber, genau, auf jeden Fall ging es ihr jetzt halt in dem Moment so, da hatte der halt vielleicht ein bisschen andere Marktstellung oder was auch immer.
Mhm.
Na, dementsprechend stand sie deswegen wahrscheinlich auch auf den.
Ja.
Und dementsprechend war das für sie halt ein mega Problem und da hat sie sich meine Red Pill-Ausführungen hochinteressiert angehört, immer hochinteressiert. Und hat das auch alles Großteil bejaht und hat gemeint, scheiße, das ist ja wirklich so und alles.
Ja.
Nach ein paar Wochen hat sie plötzlich einen Kontakt abbrochen. Obwohl wir jahrelang super cool waren, das war Ex-Freundin von einem Kumpel von uns in der WG, wo wir zusammen gelebt haben. Die hat jahrelang hat die uns mit uns zusammen gegessen, kocht, Spaß gehabt in der WG, hat immer gesagt, Jungs, ich hab euch so lieb, so toll alles. Und dann hat sie jetzt eben plötzlich ein Kontakt, einfach ohne ein Wort natürlich auch, weil das ist ja auch der Punkt, die Frau sagt dem Mann natürlich nicht, an was es hapert.
Ja, klar.
Weil sonst wäre es ja schon, wie du das sagst, Verbalwissenschaften, Stichwort, sonst ist es ja schon verbalisiert.
Ja.
Und genauso wie Pablo Escobar fast Präsident von Kolumbien geworden ist, bis aber kurz zuvor jemand gedroppt hat, der stellt übrigens Drogen her und verkauft die. Das war jedem bewusst. Der Typ, der hatte Leute, die haben dem seine Kohle auf den Straßen so Robin Hood-mäßig verteilt, damit er halt beliebt ist. Und weil er auch aus den Slums kam ursprünglich, ne? Das ist halt so ein bisschen meine People, gell? Ich bin der Papa. Dann ist er jetzt letztendlich, ist er dann fast Präsident geworden in Kolumbien.
Mhm.
Es hat aber nur einer das kurz verbalisiert. Und schon ist der psychologische Mechanismus in dieser Gesellschaft zusammengebrochen und alle so,
der Kaiser hat neue Kleider.
Genau.
Ja.
Genau. Der hat, oh, der hat Drogen verteilt, den können wir jetzt nicht wählen. Das wusste jeder.
Ja.
Unterbewusst. Oder zumindest unter der Hand. Aber ne, so nach dem Motto, passt schon, er gibt uns ja Kohle. Aber auf was ich jetzt raus will, ist eben die Freundschaftsgeschichte. Da ging es darum, dann hat sie mich geghostet, von heute auf nachher, von 0 auf 100.
Mhm.
Und ich habe seitdem auch nie wieder was von der gehört. Ich habe sie bloß einmal gesehen, da hat sie mich so voll ignored.
Mhm.
Da hat sie sogar, es war ihr so wichtig, dieses Männchen auszuschließen aus sozialen Gruppen, dass sie, als ich da mit meiner Freundin und einer anderen Freundin angekommen bin in diese Runde, sie hat nicht mal die Mädels begrüßt, die bei mir dabei waren.
Ja. Yeah.
Also so viel zu Feminismus in dem Fall. Und sie bezeichnet sich jetzt mittlerweile eben auch als Feministin.
Mhm.
Und jetzt hat sie eben, also über eine Freundin, also eine Ex-Freundin von mir, habe ich dann erfahren, dass das besagte Mädel, meine eigentliche Kumpeline von damals, dass die eben verschiedene zwei Sachen genannt hat. Nämlich einmal, ja, ich habe mal in der Gruppe geschrieben zum Kumpel und mir, ob mir jemand beim Schrank aufbauen helfen kann. Mhm. Haben wir beide Nein gesagt.
Mhm.
Das hat sie angeführt, dass sie das nicht so cool fand, dass man sich dann nicht gegenseitig unterstützt.
Yeah. So altes krass. Zeugs
mit dem Vorkalten. Ja, genau. Also und zwar altes, das war eine Sache, weißt du, der Witz ist, ich habe ihr mal geholfen beim Umzug von Augsburg nach München und bin da mitgefahren, habe dann den ganzen Tag dafür neigedattelt.
Mhm.
Das ist nicht erwähnt worden, sondern einmal hat er nicht geholfen, einen Schrank aufzubauen.
Ja.
Das ist wieder das, was wir als Rationalisierung bezeichnen. Mhm. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht nur darum, ihre Rechnung hat ergeben. Und das ist jetzt auch der Punkt zwischen wieder idealistischer Freundschaftsbegriff versus instrumentalistischer oder opportunistischer Freundschaftsbegriff. Auch die Freundschaft wird gerechnet.
Mhm.
Einmal hat er mir nicht geholfen. Das ist schon mal vermerkt. Und ach, jetzt gefällt mir die Red Pill nimmer.
Mm-hmm.
Weil jetzt habe ich persönlich kein Interesse mehr dran, weil das ist ja das Interessante für Frauen in der Red Pill, wenn überhaupt, was sie überhaupt für Marktmacht haben.
Ja. Yeah.
Das ist nämlich auch was, wo auch schon das besagte Mädel, das aus sich sehr hart für die Red Pill interessiert hat, die haben mir gesagt, Mudo, insofern danke, weil du hast mir deine ganz neue Welt. Weil die kommt aus so einem ultrakonservativen christlichen Haus, wo auch eher so ein bisschen so, hier AfD-Meinung, so nach dem Motto, ja, die Frau, ja, was, die wollte zum Beispiel früher Philosophie studieren, da hat der Vater dann gesagt, nicht so wie aus Arbeiterhaushalt, wo er sagt, was soll ich denn damit machen, das ist ja Müll, das ist ja Schwätzerei, das bringt ja gar nichts, sondern der ist gesagt worden, ne, Grafen, Familie und bla und ne, lauter so alteingesessenes Zeug, der wurde gesagt, du Schätzle, du bist doch eine Frau, du brauchst schon eine Philosophie studieren.
Ja.
Also wirklich so, so konservativ.
Ultra-konservativ.
Genau. Das machen Männer, Philosophie studieren, aber nicht Frauen. So richtig konservativ.
Ja.
Und die hat gesagt, danke, dass du mir quasi gezeigt hast, jetzt kann man sie da freuen oder nicht als Mann, das sei jetzt mal dahingestellt, aber danke, dass du mir gezeigt hast, was ich als Frau überhaupt tun kann. Was ich capable of bin, weil es der Markt mir erlaubt, so nach dem Motto.
Solange die Männer mitspielen, muss man aber sagen.
Klar. Ja, klar, genau, das ist halt der Punkt. Ne?
Ja.
Aber ja, lange Ausführung hier, kurzer Sinn. Letztendlich sehen wir auch in der Freundschaft wird immer gerechnet, währenddessen bei Männern die Tendenz eher dazu da ist.
Ja,
was soll da eben? Was sollen da Männer? Darum heißt es ja auch Männerfreundschaft, darum gibt es ja auch den Begriff.
Ja.
Und so Männerabende und so ein Scheiß. Weil da natürlich in der Tendenz halt einfach weniger gerechnet wird.
Mhm.
Da gibt es auch viel, was Leute gegenseitig aufregt oder sowas. Aber es ist keine Rechnung, sondern man hat sich ja mal für Freundschaft entschieden, idealistisch.
Das ist ja auch witzig, es gibt diesen Spruch, Männer beleidigen sich und meinen es nicht so und Frauen geben sich Komplimente und meinen es nicht so. Das ist zwar sehr zynisch, aber es ist deswegen witzig, weil es diese Wahrheit irgendwo beinhaltet. Und was ich hier so spannend finde an dem Beispiel, ist, dass einfach viele Männer auch heutzutage, weil sie diesen Opportunismus nicht sehen oder nicht sehen wollen, das komplett verkennen, dass meinen, okay, ich habe der jetzt, oh, wir sind schon 10, 15 Jahre zusammen und ich habe das und das und das für sie gemacht und das und den ganzen Tag umzogen, wie der Mutter erzählt hat, und wie viel Energie habe ich da reingesteckt, dass das auf so eine Art Beziehungskonto oder Beziehungskapital eingezahlt wird und dass eine Frau sowas, wenn es dann darauf ankommt, mit in diese Gleichung einbezieht. Das passiert aber nicht, weil, wie heißt der alte Satz, ja, die Hypergamie juckt sich nicht drum, wie viel Zeit oder wie fürsorglich, wie gütig, wie nett und so weiter du bist, wenn wirklich der Opportunismus reinkickt, der Hypergamie, und das halt sozusagen zum Lebensentwurf passt, dann wird das wie bei der Mafia, es geht nur ums Geschäft. Ja. So passiert mehr oder weniger. Ja.
Richtig.
Und das ist eben, was dann auch Männer verstehen müssen, dass sie so nicht eiskalt in die Schlachtung mehr oder weniger, wie die Lämmchen geführt werden. Ja. Weil sowas einfach, ja, irgendwo zu erwarten ist, klar, ob sie es jetzt ausführt und wie sie es macht und ob überhaupt und so, oder wie stark. Aber was ich eben auch immer gemerkt habe, ja, damals, als ich noch beim Mädchen als Ex-Zurück-Coach mitgeholfen habe, da kommen vor allem die Männer her und sagen dann, oh, ich habe mich aufgeopfert, ich habe meine Hobbys weggeschmissen, um für sie da zu sein, ich habe ihr die Kohle gegeben, ich habe ihr das gemacht, ich habe ihre Kinder, die sie vom anderen hatte, abgeholt, und jetzt hat sie mich einfach verlassen und, ja, mehr oder weniger mit einem Dankezettel oder nicht einmal ein Dankezettel bei in vielen Fällen, dass das die Männer nicht kapieren, weil sie ja so idealistisch rangehen und das nicht verstehen, dass, wenn die Hypergamie wirklich eingeschaltet wird und sagt, okay, ja, jetzt hol ich mir noch einen besseren Versorger, und der, ja, die klassische Mate-Switching-Hypothese.
Weil gleichzeitig ist es natürlich, es kann natürlich auch sein, dass von außen ein Deal erkannt wird von der Frau, der natürlich so heftig ist, dass du als Typ letztendlich gar nichts mehr dagegen insofern bist in ihren Augen. Aber oft ist es natürlich auch gleichzeitig einhergehend mit einer, ja, auf einer Alpha- oder Beta-Seite runterfallend von einem selbst oder von dem Freund in dem Fall natürlich, weil der entweder zu fürsorglich war und zu hinterherrennend oder so gibt es natürlich auch, dieses hat mir auch schon öfter, dieses auf der Alpha-Seite runterfallende, aber der hat mir zu sehr bei anderen Mädels irgendwie.
Ja,
vor allem, immer vermutet, dass der immer mit seiner, mit dem und der oder sonst noch war.
Ja. Das ist ja das Problem, wenn sie dir dann die Lucifer-Frage stellt. Also, was sind wir denn eigentlich? Dass man dann.
Ja, ja, wenn man da sagt, boah, du, ja, jetzt chillen wir halt mal und so.
Ja, ja, genau. Dann kannst du wirklich die Stoppuhr zählen, dass dann irgendwann der Branch kommt zu einem Versorgertypen.
Richtig.
Und es kann auch andersrum passieren. Es gibt da so ein Konzept, das habe ich damals rausgearbeitet, und das nenne ich nur das Klausche Fenster.
Ja.
Da haben wir auch schon.
Gibt es ja sogar verfilmt, auch wieder bei Hypergamie, sag ich schon, bei How I Met Your Mother. Das Fenster ist offen, Ted Mosby. Aber ja.
Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, aber.
Es ist ähnlich, aber
bei, ja. Beim Klauschen Fenster geht es darum, dass, wenn sich eine Frau von einem trennt oder wenn eine Trennung irgendwie ausgesprochen wird, dann kannst du wirklich die Tage zählen, dass hier ein Backup-Plan-Mann aktiviert wird und dass er dann zu dem springt. Und was dann auch sehr spannend ist, auch von vielen schon berichtet, die ich jetzt persönlich kenne, dass das gesehen haben, okay, wenn der Mann dann zu Beta war und sie hat dann keine Lust mehr und dann, oh ja, ich brauche Platz, brauche Zeit für mich, dass diese Zeit oder dieser Platz meistens hier dieser Mr. Sexy dann ist, dann hat sie mit dem ein bisschen was am Rumgeplänkeln und dann geht es aber wieder zu dem Ding zurück, weil sie dann merkt, oh ja, ja, okay. Mhm. Das ist halt dann dieses Hin- und Her-Switching, aber das ist auch so heftig, weil. Was ich auch so mal bei mir gesehen habe, ist, ja, das schreibt dir eine, mit der du mal was hattest, plötzlich wieder nach einer Ewigkeit, hey du, wie geht's dir denn? Und dann weißt
hat
du
aber sofort, einen Freund währenddessen oft eine Ordnung.
Genau.
Das, ja das, aber der ist, das kann ja so oder so laufen. Entweder schon Schluss gemacht und dann kannst du es abzählen.
Genau.
Oder wenn irgendwas vorgefallen ist, was eben auf der Alpha-Seite runterfällt, zum Beispiel so, ja, sind wir zusammen, weiß ich jetzt nicht so recht. Oder auf der anderen Seite, auf der Beta-Seite runtergefallen, weil irgendwie, keine Ahnung, man sie merkt, dass
zu
man
nett, nebenbei... Zu fürsorglich. Meistens ist es halt die Beta-Seite dann.
Ja, oder und dass dann, man sie über irgendwas aufregt, eifersüchtig wird und so, ja.
Genau. Und dann weißt du schon, hey, wenn du kriegst, hey, wie geht's dir? Dann schaut sie erstmal, okay, für den Übergang, so eine Rebound-Beziehung, sagt man ja auch, dass man den dann nochmal herholt, ja, für was es sich kurzfristig ist, um sich dann emotional von dem anderen zu entfernen, weil da sieht man dann immer wieder diese Kriegsfrauendynamik. Der wird dann schon wirklich als verstorben hin rationalisiert. Vor allem, wenn es sich dann trennt. Also so eine emotionale Verstorbenheit hat dann
der Ex. Das ist der Block. Ja. Und das ist dann wieder dieses, da ist auch der Disgust dann dabei.
Mhm. Und da sieht man dann noch viel mehr Empathielosigkeit meistens, mhm, dass man dann vor allem dann, oh, den ziehe ich vor Gericht und den mache ich richtig krank platt. Ja. Weil der ja in dieser emotionalen Logik irgendwo schon, wie damals, jetzt weg ist. Der existiert eigentlich gar nicht mehr. Ja. Und jetzt ist dann der Monkey Branch zu dem neuen Lager.
Der ist dann ganz toll, aus lustigerweise teilweise den ähnlichen Gründen oder so, wie es einem am Anfang bei einem selbst gesagt hat. Mhm. Oder bist du so intelligent, das und das und das. Ja, ja, dann bist du, wenn diese Aura des Kalten einsetzt, wenn wir es auch denken, ja, einfach von gestern nur irgendwie Bunga Bunga, ich liebe dich und so weiter, alles voll schön. Mhm. Man kann Jahre zusammen gewesen sein oder bloß ein paar Monate, ist scheißegal. Und am nächsten Tag, zack.
Ja.
Die eiskalte Aura, das war's.
Ja.
Und wenn man da auch nur versucht, dann zu diskutieren und so, dann betaisiert man sich ja noch weiter. Dementsprechend steigt der Disgust auch immer nur weiter. Und dann heißt so, das ist mein Leben, ich lasse mir da nicht reinpfuschen, das ist meine Entscheidung. Mhm. Ja, ist es ja auch. Aber deswegen haben ja Menschen sowas wie einen Begriff von Recht und Moral eingeführt, weil man das begründen muss, was man tut. Mhm. Und es kann natürlich auch angefochten werden, schlichtweg. Ne? Also ich kann natürlich auch sagen, ich bringe jetzt jemanden um oder irgendwas, einfach so. Und kann einfach sagen, dann vor Gericht, ja, das ist doch einfach meine Entscheidung gewesen, das zu machen.
Yeah,
sure. Man wird Fragen an diese Sache haben, sinnvollerweise. Und das ist aber da, was da halt dann einfach relativ platt gemacht wird, wie du sagst, weil dann sofort der Mechanismus, Software, läuft ab und da ist gar nichts mehr dann.
Ja. Yeah.
Und eben noch mehr man da labert, ist ja auch das, was der Mädchen da macht, mit diesem, wie im Pickup-Bereich dann vielleicht mal und sowas, Ex zurückholen. Mhm. Ja, wie funktioniert es ja? Indem man genau das Gegenteil von sowas sich da beschwert hat, sondern indem man sofort eigentlich ironischerweise dasselbe tut wie sie,
ja,
und dieses Spiel nur noch heftiger ausfährt. Als
genau, das ist das. Also
indem man so nach dem Motto, was, du hast kein Interesse mehr an mir, dann habe ich halt noch weniger Interesse an dir.
Genau, aber das darf nicht...
Nur es darf nicht verbalisiert werden.
Und vor allem, es darf nicht als reaktionär gesehen werden, sondern einfach so passiert die magische Regel, dass er dann, okay, ja, er arbeitet wieder voll krass an sich, er hat andere Frauen plötzlich hier... Bilder auf Facebook und so weiter, ladest so subtile Signale, dass sie den hypergaren Zweifel merkt, oh verdammt, da habe ich doch einen besseren laufen lassen. Aber wie gesagt, da haben wir halt immer das Problem im klauschen Fenster, dass dann meistens schon ein Mann aus dem Ersatzteilelager hier Themen Spaß mit der hatte und deswegen würde ich da schon abraten. Und das Zweite, dass man sowas auch immer abchecken kann, ist, wie, also bei, wenn man bei einer Frau schaut, wie sind die Beziehungen zu den Ex-Partnern? Wurden die richtig, oder wenn, sobald eine Frau sagt, es waren alle blöde Hunde und so weiter.
Und das ist eine Kette an Monkey Brains, wie man dann vielleicht erfährt oder auch ein bisschen raushört oder so.
Ja.
Und wenn dann auch so harte, plausible Abstreitbarkeiten verwendet werden, das ist gut, das passiert meistens, das passiert bei der am wohlwollendsten psychologisch entwickelten Frau, wie was das auch mal sein soll. Mhm. Ich will jetzt ein bisschen relativieren natürlich für die Menschen hier, aber letztendlich hat man natürlich dann auch, kann man da auch immer darauf achten, auf so starke, plausible Abstreitbarkeiten. Mhm. Und zwar auf so kleine Formulierungen. Das ist ja das, ne? Es muss ja verdeckt sein, dass man auch plausibel abstreitet. Deswegen, wir hatten eine Ex zu mir mal gesagt, weil ich dann gefragt habe, zum Beispiel, also die hat von ihrem vorigen gemonkey-branched auf mich, weil er sich mit betaisiert hat, dann habe ich mich irgendwann betaisiert und dann hat sie gemonkey-branched auf einen Kumpel von ihr, den sie seit Jahren als besten Freund hat. Mhm. Und ich habe sogar mal gefragt, weil mir ist auch aufgefallen, ja, das steht bei denen schon ganz gut passen. Aber das, weil mir das am Anfang auch so ein bisschen random war, ich war auch so ein bisschen am Rumschauen damals, gell, aber das hat sie dann halt, wie man so kennen, so nach dem Motto auf Knopfdruck, ja, entweder sind wir jetzt zusammen oder ciao. Und dann war ich halt so damals so, ja, ist schon ganz nett bei dir, so, jetzt bleib mal halt mal da.
Ja.
Ne? Und blame on me und auf jeden Fall. Und dann...
Ich muss da noch ganz kurz einwerfen.
Ja, bitte.
Diejenige Freundin, die er meint, mit der, da war er zu diesem Zeitpunkt mal noch nicht zusammen. Und wir waren, oder ich war mit anderen Kumpels in einem Club unterwegs und da habe ich ihn auch noch nicht so gekannt. Und da habe ich die eben angesprochen und habe gesagt, hey, du bist mir aufgefallen und so weiter. Und bin mit ihr halt ins Gespräch gekommen, weil ich...
Welche war das?
Nochmal also, die mit A beginnt.
Nee, das ist eine ganz andere.
Okay, aber in dem Fall war das auch so spannend.
Aber ja, ja.
Da haben wir noch eine zweite Sample. Die, mit der habe ich nämlich mal vor also einem halben Jahr dann irgendwann, das ist schon insgesamt 2 Jahre her, also 2,5 Jahre in der Vergangenheit, aber da habe ich dann schon mal mit ihr online geschrieben und habe gesagt, hey, ja, ich komme mich noch an irgendwas erinnern mit kaltem Kaffee. Und da war sie halt voll angetan, dass ich sie wiedererkannt, so, ja, haben voll gut gevibed. Und dann habe ich gesagt, ja, hey, komm, lass doch hier WhatsApp austauschen. Und da war sie eben gerade mit dem Ex-Freund hier in dieser Krise, war aber noch mit ihm zusammen, weißt du, schon der Große.
Ja, ja.
Der, und hat sie mir aber schon hier ihre Nummer gegeben. Das Spannende war dann habe ich sie irgendwann mal angeschrieben und sie hat mich sofort auf Block gehauen. Und war ja dann...
Ja, genau. Trotzdem, übrigens, wollen wir ganz kurz einwerfen, auch für alle draußen, auch vielleicht für Interessierte von Genderwissenschaften kommt oder eher linksorientiert und so, dürfen wir eventuell gerne als Mitteil von Toxic
Femininity
bezeichnen.
Und dann hat sie ja, war sie wieder mit diesem Ex zusammen für eine Zeit, weil dann konnten sie es nochmal Ding, aber sie hat schon mal hier geschaut, da habe ich schon meinen Plan B. Und dann sind die auseinandergekommen, dann seid ihr irgendwie zusammengekommen und dann bin ja erst später drauf gekommen, wenn da mal, die kenne ich doch.
Naja. Ich hätte jetzt auch schon wieder 1000 Beispiele im Hintergrund, weil ich mit der auch schon wieder gerade so am Rumstreiten bin, weil da auch so lustige Sachen, 1000 Dynamiken können wir jetzt mal nur quatschen dann oder in einem anderen Video. Mhm. Aber nur ganz kurz, was ich noch sagen wollte. Ja, ja, genau. Mir ging es jetzt auch nur um diese Geschichte. Diese Formulierungen, diese Feinen der plausiblen Abstreitbarkeit, um den Opportunismus eben zu decken. Mhm. Und zwar zum Beispiel, also und das ist auch nichts, was intentional passiert, wollen wir auch wieder sagen. Das ist nicht intentional von der Frau so gewollt, dass sie sich so verhält, sondern sie verhält sich halt so, weil sie just feeling like it.
Mhm.
Und zwar, das war genau mit diesem Kumpel, mit diesem sehr guten Kumpel, den sie hatte, diese eine Ex-Freundin, die ich jetzt meinte, das war der Punkt, wir waren dann bloß so ein paar Monate, hatten wir halt was miteinander, wo sie mich ja auch einerseits schon auf dieses Monogamie-Ding gezwungen hat irgendwo.
Gnade auf die Brust.
Ja, und das hat sie auch schlau formuliert. Sie hat am Anfang gesagt, nee, wir machen da langsam mit der Beziehungszuschreibung, weil sie kommt ja gerade auch aus einer Beziehung und ich war ja auch so, ich bin auch mehr oder weniger vor 3 Monaten aus meiner 7 Jahre ersten Beziehung raus und so. Lauter solche Scherze. So. Und dann haben wir beide gesagt, okay, machen wir langsam. Ja, was heißt denn jetzt langsam machen mit einer Beziehungszuschreibung? Ja, Nicht-Exklusivität, Punkt. Weil entweder ist es exklusiv oder nicht. Dann habe ich sie irgendwann, da war ich nur Super Null Red Pill, das Ultra Blue Pill, und da habe ich sie dann dummerweise, wie man jetzt vielleicht auch sagen kann, vielleicht schlauerweise, weil es muss ja eh nicht sein, bei solchen dann zu bleiben, aber da habe ich sie dann dummerweise damals in dem Kontext gefragt, haben wir denn auch was noch mit anderen? Nee, das will sie auf keinen Fall. Und also, okay, da wo ich wieder frage, okay, ist es jetzt, also, ne?
Ja, ja.
Monogamie, ja oder nein? Es war ein Jein. Fragt sich eben für wen und in welchem Kontext. Weil sie hat ja dann nebenbei Netzwerk hat sie halt eben schon stehen, sie muss ja nicht einmal schauen, sondern darauf kann sie auch hinweisen in der Begründung ihres Verhaltens. Ja, wieso? Das ist doch schon immer mein Kumpel gewesen und dann ist es einfach so passiert.
Ja, genau, der Klassiker.
Genau, auf jeden Fall hatten wir was nur eine Weile und dann habe ich mir durch gewisse Aktionen ein bisschen betaisiert. Und dann ist sie 3 Wochen in Urlaub geflogen mit einer Gruppe an Kumpels, also mit einer Gruppe an Leuten halt, auch eine Freundin. Und da ist unter anderem dieser Kumpel dabei gewesen, dieser beste Freund von ihr. Und dann ist sie zurückgekommen. Ich ultra beta am Flughafen gestanden mit so einem Welcome-Back-Schild und so, gell. Obwohl sie mir schon vorher gesagt hat, du, wir müssen dann reden. Ich wusste ja schon, was jetzt los ist, gell. Aber ich habe mir nur gedacht, ich versuche es jetzt in so einem Beta-Mindset nur irgendwie zu retten.
Yeah.
Der Way to go wäre natürlich wieder gewesen,
dass wir was reden, out.
Gar nichts machen.
Yeah.
Ghosten, zurücklehnen, seinen Scheiß machen. Da vielleicht sogar schauen, jetzt sofort wieder mit anderen Mädels connecten und schauen. Nee, ich voll Beta-Mindset rein, hingestellt, welcome back und so, bla, komm, da kann man doch jetzt streng mir an. Wie du sagst, jetzt kann ich Plus auf der Skala machen und dann passt es schon wieder.
Ja. Yeah.
Weil ich bin ja lustigerweise bei ihr auf beiden Seiten runtergefallen. Ich habe mich sowohl nicht für die Monogamie bei ihr eingelassen, so richtig, also so 100%, also Alpha-Seite irgendwo runtergefallen, als auch knallhart auf der Beta-Seite runtergefallen, weil ich mir über ein paar Sachen beschwert habe, immer so rumgezankt habe und so wegen Sachen und so. Alles Mögliche. Und das heißt, dementsprechend kann man auch erklären, deswegen auch wieder an den Zuschauer zu Hause, auch wieder die praktische Pointe für Männer dann letztendlich, wie geht man mit sowas um, wenn sie von einem Tag auf den anderen, gestern ich liebe dich und Sex und so weiter und heute, du hast mir wir haben gar nichts mehr zu reden
jetzt. Wer sind sie?
Ja, ja so nach dem Motto, auch wenn man dann auch sagt, hey, wollen wir dann wenigstens drüber reden, damit es mir besser geht als Typ. So nach
ja,
dem
offene
Motto.
Kommunikation.
Ja, dass du mich gemacht. Wenigstens nur als Mensch ansiehst oder so. Und dann so, nee, da gibt es nichts mehr zu reden. Das ist ein Klassiker, jeder kennt diesen Spruch. Es gibt da nichts mehr zu reden. Mhm. Und wenn du dann nochmal weiter nachsitzt, dann bist du schon on die, also dann kommt erstmal Blog und WhatsApp-Blog und solche Sachen. Mhm. Und wenn man dann nochmal nachsetzen würde mit dann noch versuchen anzurufen oder vor der Haustür stehen oder so, dann bist du schon on the edge zur Anzeige.
Ja, ja, ja.
Das ist eine ganz klare Sache.
In sowas fallen viele Männer auch rein, weil sie eben in dieser kompletten Blue Pill Brainwash, ja, hier, Flughafen, oh, I'm all out of love, I'm sorry.
Ja, ja, weil man weiß, Idealismus in der Gesellschaft wird ja hochgehalten.
Ja.
Freundlichkeit zueinander, drum, auch diese, da gibt es doch diese...
Der nette, fürsorgliche Mann wird doch belohnt.
Ja. Gibt es auch diese Schilder, wer ficken will, muss freundlich sein. Gab es doch mal so eine Zeit lang, war das so ein Politikding oder was? Jein.
Das
jein.
Ist halt
an der in welchem Realität Kontext?
Auch, ja.
Genau. Nee, und das war dann der Punkt. Und das Lustige ist, während wir da was hatten miteinander, habe ich sie mal gefragt, warum bist du eigentlich mit dem nicht zusammen? Das würde eigentlich doch ganz gut passen, so nach dem Motto, so aus der Gaudi halber habe ich das mal gesagt. Mhm. Und dann meint sie, ja, wir, also sie und der Typ, der Kumpel, wir haben darüber schon gesprochen, wir, na, verallgemeinert, und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass da nichts ist, dass wir nichts voneinander wollen. Mittlerweile frage ich Mädels, wenn ich solche Sätze höre, wie, oder zum Beispiel, wir haben Schluss gemacht, also so dieses, Mann hat die Gefühle verloren, solche Sprüche, dass ich da immer frage, okay, Moment, wer hat was, wann, als erstes zu wem gesagt?
Ja. Yeah.
Und da kommt, genau. Und da habe ich schon öfter dann mittlerweile jetzt, wenn ich sowas nachhake, die Aussage, ja, okay, ich habe das als erste gesagt. Aber er hat das dann schon auch bejaht. Mhm. So, ich will nichts von dir. Und dann hat er gesagt, ja, passt schon. Ich auch nicht. Wo ich dann halt zu den Mädels dann teilweise sagen muss, ja, was hätte er denn machen sollen? Weil wenn er jetzt sagt, boah, nee, du, sorry, ich habe mich in dich verschossen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er weg ist, als wenn er einfach sagt, du, ich will nur viel weniger von dir.
Ja, ja, also
nach dem Motto.
Und es zwingt auch Männer irgendwo wieder da extra dazu, dass sie nicht ihre Emotionen auf den Tisch packen, weil das ist ja immer diese bipolare Ansicht, dass man dann sagt, ja, offen kommunizieren und oh, sagst was fühlst, gell? Und dann, wenn du es als Mann machst, vor allem der Frau gegenüber, von der du hier Interesse hast, dann wirst du damit richtig krank abgestellt, dass du dann letztendlich, oder dass du zwangsläufig, um weiterhin erfolgreich sein zu können mit Frauen, sowas einsteigst. Und dann wundern sie sich alle, toxische Männlichkeit und den ganzen Durchfall, weil das ja dann eben immer aber ein Grundbaustein von sexueller Anziehung ist. Und das kapieren sie eben nicht.
Das wird ja auch dann, es ist ja, wie du auch öfter schon gesagt hast, es ist ja nicht nur eben eine individuelle sexuelle Abselektierung von der Frau dem Mann gegenüber, wenn er sich da betasiert durch solche Sprüche, eben so du, und eben offen kommuniziert und sagt, hey, hier so und so schaut es jetzt aus in meiner emotionalen Lage, was machen wir jetzt damit? Und dann so, oh, du, sorry, ciao, kommt dann meistens in der Wahrscheinlichkeit.
Oder Ghosting oder halt.
Ja, Ghosting und diese ganze Zeit. Es ist ja nicht nur das, sondern es ist ja dann auch oft so, eben dieses insgesamte soziale Shaming in Gruppen, weil hör bei sowas mal zu, wenn Mädels sich sowas dann untereinander oder auch anderen Typen oder dem nächsten Date und so weiter erzählen. Ja, ich habe mich mit ein paar Mal mit einem getroffen und dem mit dem Kaffee trinken gegangen und so, und der dachte halt, das ist ein Date.
Ja.
Wo ich gerade wortwörtlich was zitiert habe auch, was wir später vielleicht auch je nach Zeit noch erzählen könnten. Bei mir so eine Story. Aber ja, so nach dem Motto, ja, und dann hat der irgendwann so plötzlich gemeint, ja, ich hätte schon Bock und so auf dich und so weiter. Oh ja, und das war halt dann super creepy. Ne, das ist dann auch das Wording im Normalfall.
Yeah.
Es kann schon sein, dass wenn er kurz bloß gesagt hat, und ja, du, ich hätte schon Interesse an dir, und sie dann sagt, nee, du, sorry, dass sie dann vielleicht nur so, dass es so fair abläuft, dass sie sagt, in der Gruppe dann, wenn sie es erzählt, anderen Leuten, dass sie dann sagt, ja, war halt dann nichts, ich stand halt nicht auf ihnen, okay, cool. Dann ist es noch neutral soweit. Das kommt aber auf den Grad der Betaisierung von ihm an. Man könnte jetzt nämlich auch rational fragen, warum kommt der Disgust eigentlich dann mit dazu? Dass sie eben dann meint, du hörst jetzt auf. Ich will nichts, das habe ich doch schon gesagt. Ich will nichts von dir.
Ja.
Es kommt aber dann eben dieses harte Verteidigungs... Aber es ist ja eigentlich erstmal gar nicht... Es ist jetzt nicht so, als würde der... Also außer er tut's, dann sage ich, ich will jetzt hier auch nicht für Rape sprechen, ne? Sondern es ist ja eine ganz klare Sache. wenn der irgendwie heftig aufdringlich dann werden sollte, körperlich oder so, und sie hatten eigentlich schon abselektiert, mhm, klar, da brauchen wir jetzt nicht reden. Da kann sie dann schon ab einem gewissen Zeitpunkt, muss sie ja sagen, ey, du, jetzt reicht's frei. Mhm, aber es wird ja so eine Verteidigungshaltung oft schon eingenommen, bei ganz simpleren Sachen, die einfach nur verbal ablaufen. Und nicht, was auch nichts mit Beleidigung zu tun haben oder so, sondern einfach nur ein ganz leichtes Nachstellen von ihm, mhm, hier nochmal gegenüber, er greift nochmal nach, er versucht nochmal irgendeinen rhetorischen oder er versucht halt irgendeinen Move in der Verbalisierung. Umso mehr der das tut, umso mehr betasiert er sich und umso mehr kannst du verfolgen, dass das hart,
yeah,
auch dann nach außen hin in der Gruppe geschämt
und so weiter. Die Bedürftigkeit dann halt auch. Das ist auch, ja, so spannend, die, wenn du die Frauen da beobachtest, die haben ja viel mehr diese Netzwerkerei im Hintergrund. Letztens musste ich dran denken, mit dem Video beim Assi Toni, wo er sagt, ah, der Toni, den muss schon mal nehmen, weil die Frauen hinterrücks ihn weiterempfohlen haben.
Genau.
Und dann, oh, das ist ja richtig.
Positive Werbung, negative Werbung.
Genau, und das ist ja ultramächtig, das siehst du auch, diese, auch wieder so ein Konformitätsaspekt, dass vor allem Frauen hier die Männer vor allem hinten rum.
Ach so, den nimmt man als Frau halt.
Ja, genau. Das ist eine Rakete und so weiter. Und das ist dann halt genau das gleiche verkehrt rum, dass sie dann sagen, oh, der ist durchstieg. Deswegen ist auch ein Problem, wenn du in deinem Social Circle zu viel games, also versuchst, die Frauen zu verführen, und zu viele Frauen haben dich abgelehnt. Das wird sofort rumgesprochen.
Deswegen funktioniert ja Pickup oder Purple Pill auch nur bedingt.
Also
und Pickup, halt auch nur super oberflächlich.
Pickup funktioniert am besten, oder beziehungsweise das Sinnvollste ist die sogenannte Cold Approach, dass du eben draußen Frauen sprichst, weil du das eben nicht verbrennen kannst, wie jetzt dein soziales Umfeld, wie wenn du jetzt an der Uni die ganze Zeit rumgehst.
Ja,
das spricht sich rum dann.
Es gibt quasi, lustigerweise auch immer mit, ne, wir sprechen ja immer nur im Opportunismus-Thema, im Endeffekt gibt es ja dieses Umziehen von Frauen, das ist vielleicht auch ein Thema, das vielleicht viele Rappler noch gar nicht so angesprochen haben, aber ist mir auch schon öfter aufgefallen, kennen vielleicht der eine oder andere, diese Tendenz von Frauen zu sagen, boah, auch, da hatten wir auch einige Freundinnen, zwei, drei im Freundeskreis, die gesagt haben, boah, ich muss raus, ich will nach Leipzig oder so, ne, also, wo wir alle super offen sind und so. Ist ja voll das Scheißkaff, jeder kennt da jeden und so weiter, und ist voll billig, also ein voll Dorfmentalität und so weiter, obwohl das eigentlich eine Stadt ist und so weiter. Ja, was steckt da oft dahinter? Im Endeffekt wird das oft dann außer begründet, aus Versehen teilweise von Frauen, mit so diesem, ja, ich hatte halt mit dem einen was, und dann wird da hintenrum voll über einen abgelästert oder wird dann geredet drüber, dass man mit dem einen was hatte und man kann eigentlich gar nicht privat sein Leben ausleben, weil das ja auch oft, wird in der Gesellschaft auch oft so formuliert, die Frau, wenn sie sich sexuell auslebt, dann ist es Erfahrung sammeln, sexuelles Ausleben, persönliche Wünsche und Präferenzen erfüllen und so weiter. Und wenn der Mann das tut, ist es eigentlich Toxic Masculinity, weil er halt eben ein sexistisches, rumvögelndes Arschloch ist.
Es hat sich witzigerweise auf 180 Grad gedreht. Früher waren viel mehr Männer.
Ja, ja. Oh, die hatten es. Ja, ja.
Und die Frau, oh, und jetzt versuchen sie das umzudrehen, weil ja sozusagen die Sexualstrategien umgewandelt wurden. Also man sagt dann immer mehr, you go girl und ja man, heftig.
Ja genau, also das in der Verbalisierung der Sexualstrategie ist gleich geblieben, aber
die soziale Norm wird halt,
die ist jetzt halt noch, die ist jetzt halt positiv konnotiert worden.
Ja.
Das sei ja auch mal in Ordnung, da kann man weit, das wäre noch ein komplexeres Thema darüber wieder zu diskutieren, aber das sei mal dahingestellt, dass die letztendlich, dass das Phänomen oft so ist, dass dann Frauen, wenn sie merken, sie haben ihr Netzwerk in der Stadt verbrannt, genau, das ist, die haben verbrannte Erde auf irgendeine Art und Weise, und das mag sogar schon im kleinen Bereich sein, aber das ist ja auch, dass die Frau muss immer, die schaut immer, sie ist sehr vorsichtig. Deswegen ist ja auch, kann man ja in volkswirtschaftlichen Begriffen sagen, der Mann ist ein Gewinnmaximierer, in der Tendenz zumindest, und die Frau, weil Opportunist, weil Instrumentalist und so weiter, ist ein Risikominimierer.
Ja, sicher auch bei diesen ganzen, also man sagt immer, Risikobereitschaft bei Männern ist ja allgemein viel höher, deswegen sie ist mehr Unternehmer. Ist natürlich, weil das böse Patriarchat die Frauen unterdrückt, weil hier halt die Männer auch mehr Gas geben. Mhm. Und was ich hier auch im Punkt Opportunismus immer so spannend finde, was man auch sehr oft sieht, die Männer bauen ja alles, was um uns herum letztendlich existiert. Die preschen in diese neuen, ja, Märkte auch vor. Also bei,
das, was ja eben im Feminismus als das Patriarchat kritisiert wird. Aber wir sehen wieder so, man stützt sich auf dieselben Phänomene. Aber ja,
und das Spannendste dabei ist das nämlich, was ich damals gesehen habe mit diesen ganzen Gamern. Da gab es ja auch irgendwas, wo da die Feministen total aufschrei. Mhm. Die Gaming-Branche war früher die ganze Zeit eigentlich primär nur durch Männer besetzt. Und die haben alles programmiert und waren untereinander diese Nerds. Da hat man noch so über die Nerds alle gelacht. Und plötzlich, als dieses Land erschlossen wurde sozusagen, sind die Frauen gekommen und haben sich sozusagen auch schon in dieses gemachte Nest reingesetzt und haben dann gesagt, okay, yeah, Gamer Girl. Und dann wurde es plötzlich auch wieder cool. Und dann hat man sofort auch die Frauen hier interviewt. Oh ja, wie ist es denn da? Oh, die bösen Männer in dieser Szene mehr oder weniger. Also du siehst mehr oder weniger so eine weibliche Kolonialisierung von dem, was die Männer dann machen. Also dass sie sich quasi nur noch dann auch mithilfe der ganzen Quotensysteme dann durch ja weitaus weniger Leistung in die gleiche Führungsposition reinbringen wollen.
Ja. Und das also ist da muss man wahrscheinlich auch wieder vorsichtig sein, ob das jetzt weniger oder mehr Leistung ist. Das sei ja mal dahingestellt. Das Ding ist nur, es ist eben ein Feld, das Männer halt schon vorgelegt haben. Und dann kann man sich auch, die Frage bleibt wie immer in der Tendenz offen. Aber man kann sich wieder fragen, ist es ein idealistisches Implementieren? Ist es tatsächlich so, dass es darum geht, dass die Digitalisierung ist halt die heutige Architektur, die uns umgibt, und deswegen sagt dann der feministische Kritik, da müssen auch Frauen rein, weil ansonsten ist es ja nur eine auf von Männer für Männer Architektur und die Frau fällt raus. Das ist ja insofern erstmal eigentlich ein ganz vernünftiges Argument. Davon abgesehen, dass dann Frauen sich nicht rühren. Da gab es auch bei mir an der Uni Technik-Philosophie-Seminar 3 Mädels, italienische Mädels sogar, witzigerweise, es war so ein internationales Ding, erzählen. Ja, hier feministische Technikphilosophie im Seminar. Ja, hier eben genau mit so einem Argument. Fand ich in dem Sinne eigentlich ganz gut. Habe gesagt, ja, Mädels, geht's halt da rein in diese Sparten. Und dann war danach ein per se Technik, auf Technik bezogenes technikphilosophisches Referat. Und nach diesem feministischen Referat haben die Mädels natürlich gefightet bei den Meldungen ohne Ende. Da ist diskutiert worden ohne Ende, auch von Seiten der Mädels natürlich ganz viel eingeworfen worden. Nach diesem Technik-Referat, da hat sich keine einzige gemeldet zu irgendeiner Problematik in dem Diskurs danach.
Ja, da geht es halt mehr bei den Männern viel mehr um den Inhalt und bei den Frauen viel mehr das, was außenrum passiert.
Klar, aber du siehst halt auch, es scheint zumindest, man kann das nur unterstellen. Ob das so ist, das wird man vielleicht nie erfahren.
Vielleicht ist es auch einfach so passiert.
Genau, vielleicht waren sie auch müde zu dem Zeitpunkt dann oder so, aber es scheint, dass man zumindest so dreist sein kann und behaupten kann, haben sich die Mädels dann schlichtweg für Technik einfach nicht interessiert. Und ist das eine Tendenz bei Frauen? Und kann ich dann nicht einfach so sagen, das ist eine Schweinerei von Männern gemacht, eine gewollte, patriarchale Top-Down-Schweinerei, dass in der Technik, im Technikbereich fast keine Frauen sitzen und die wollen das alles so. Es sind irgendwo weiße Cis-Männer, die irgendeinen Peniskomplex haben oder sowas, wird ja teilweise so argumentiert. Wo ich sage, okay, oder ist es nicht schlichtweg einfach tatsächlich eine schon bereits daseinende Tendenz von Frauen, warum auch immer, wie aus der Red Pill kann man behaupten, dass man es weiß, warum, dass die da ist, diese Tendenz, da nicht reinzugehen in diese Bereiche.
Ja, es ist ja allgemein, ist immer wieder bewiesen über alle Kulturen, dass Frauen sich tendenziell viel mehr für menschorientierte Jobs interessieren und Männer viel mehr für dingorientierte Aspekte. Und ich meine, jetzt da mit diesem neuen Bereich von Krypto und Blockchain, das ist es ja auch, du musst ja bloß mal einen Querschnitt machen. Männer stürzen sich auf dieses Thema, weil es ja wieder so Technik ist und so weiter. Und wenn du da mal die Geschlechterverhältnisse anschaust, mehr als 90% Männer oder in manchen Aspekten davon. Und da gehe ich halt eher davon aus, dass das wegen der eigenen Interesse ist, dass sie sich halt damit beschäftigen, oh krass, was Neues und so weiter. Und später, wenn es dann etabliert ist, dann muss man wieder sozusagen auch leider mit dieser weiblichen Unterverantwortlichkeit rangehen, weil die Frauen, die können das ja nicht von sich aus. Weißt du, ich meine, das nervt mich dabei so, dass man nicht hergeht und sagt, okay, Frauen können das ganz genauso, wenn sie die gleiche Arbeit, das gleiche Interesse und die ganze Zeit mit herbringen und sich rein investieren, da muss man dann wieder Frauen wie kleine Kinder nehmen und sagen, hier hast du ein Handicap, kriegst 500 Millionen, dass du dich da auch reinsetzt, weil du dafür Geld als Anreiz bekommst oder weil da 10-mal mehr dahinter gewischt wird. Weil so erreichst du nie wirkliche Gleichberechtigung, weil du halt wieder Frauen siehst, die sind nur die Fähnchen im Wind des allmächtigen Patriarchats und die Männer müssen wieder pusten, dass sozusagen die Frauen auch zumindest zu einem bestimmten Anteil reingeht. Und das wird halt viel zu simpel immer more patriarchy als oder more capitalism als Ding dann erklärt, was halt eben ja fragwürdig ist.
Ja, ich meine, das ist schon ein richtiger Einwurf von Seiten des Feminismus zu sagen, dass da ein gewisser die nennen das halt natürlich dann struktureller Sexismus oder sowas. Man mag sowas auch irgendwie erkennen können. Also sowas wie zum Beispiel, dass auch solche Strukturen da waren, und jetzt sage ich das eben gerade in der Vergangenheitsform, dass man Frauen eben tendenziell auch keine Möglichkeiten geboten hat, sowas zu tun. Siehe eben Konservatismus und so weiter. Eben die Frau am Herd, und da bleibt sie halt auch so nach dem Motto. Mhm. Dass die Frau nicht mal die Möglichkeit dazu hatte, häufig früher, so in solche Bereiche zu kommen oder sich da schlau zu machen oder sich da eben irgendwie reinzulesen in Sachen oder sich da rein zu nörden, wie das dann Männer halt als Möglichkeiten hatten. Mhm. Das will ich gar nicht behaupten. Ich sage nur, dass man da ja schon die Schritte in die richtige Richtung getan hat und auch noch tut. Und da bin ich auch völlig d'accord, dass man sagt, natürlich sollten alle dieselben Möglichkeiten haben. Eine Frau soll genauso die Möglichkeit haben, sich das anzueignen und das Studium zu machen oder was auch immer, Zugriff drauf zu haben oder sonst was. Definitiv. Aber man kann halt eine Sache nicht machen. Und zwar, man kann nicht eben so intentionale Zeigefingeraktionen draus machen und sagen, aus dem schlichtwegen Vorliegen, dass Frauen die da nicht sind und dass die diese Möglichkeiten bisher nicht hatten, aufgrund von dem Patriarchat. Und dann kann man sich ja auch wieder in der Red Pill fragen, warum gibt es überhaupt das Patriarchat? Auch das muss man bedingen und weiter erklären. Aber das wird ja da gemacht. Und also, dass die Frau ja kausaler Faktor in der ganzen Sache ist, zwischen den Gendern. Sondern es geht eben darum, man kann halt nicht ein Zeigefinger-Ding draus machen, nur weil das alles so ist, dass man sagt, ja, und das ist die Intention vom Mann, dass das bisher so war.
Ja, und vor allem diese Unterstellung, dass es so eine Art Erhaltungssatz wie in der Physik gibt,
ja, genau,
des strukturellen Patriarchats, weil das wird ja einfach so angenommen. Da gibt es ja keine deduktive Ableitung. Könnte es vielleicht was anderes sein? Individuelle Präferenzen, Unterschiede zwischen den Geschlechtern und lauter solche alternativen Erklärungswege oder vielleicht eine Mischung aus allem. Das passiert aber nicht, sondern die sagen, nö.
Das ist eine ganz klare Sache.
Ja. Genau, Frauen, egal was es ist, Frauen werden halt dann so sozialisiert, sie sind, egal wie, immer unter dem Finger des mächtigen Patriarchats. Mhm. Und das ist eben...
Ja, und der Witz ist ja, natürlich ist es so, dass man solche Strukturen erkennen kann, dass Männer das auch teilweise nicht wollen. Ich habe einen Kumpel, der sagt tatsächlich, er will das nicht, dass die Frau mehr verdient als er. Aber wie Jordan Peterson oder sowas schon auch so ein bisschen hingewiesen hat oder zum Beispiel aus gewissen Studien ja auch hervorgeht, ist es durchaus ein Einflussfaktor, dass die Frau sonst den Typen schmeißt, wenn es so ist. Es mag nicht nur am Geld hängen. Na, jetzt auch wieder für alle hier Außenstehenden. Es heißt nicht, dass sie sagen, Frauen sind irgendwie geldgeil. Nein, es geht halt darum, es ist ja nicht nur das Geld selbst. Na, da kommt es wieder auf die Schicht an, wo die Frau herkommt. Sondern es geht auch darum, was mit dem Geld haben oder Geld nicht haben einhergeht, zum Beispiel in einer One-on-One-Beziehung.
Ja, ja, klar. Also Selbstvertrauen, Männer, je nachdem, wo sie in der Hierarchie platziert sind, lassen sich ja dadurch auch sehr egomäßig bestätigen oder dann eben abwerten und machen das mit sich selber, dass sie dann sagen, okay, weil ich jetzt keine Kohle mehr habe, dann verlieren sie sozusagen den ganzen Halt, haben kein Selbstvertrauen mehr. Und da muss man schauen, okay, liegt das am Geld, weil ich meine, Frauen wählen ja dann auch oft die Partner, wo noch keine Kohle da ist, aber eben Statuspotenzial und das rechnen sie ja unbewusst an dem Verhalten, wie konfrontationsfähig ist der, wie sehr steht er zu sich und all diese Sachen. Und
auch so Entscheiderpositionen. Ja, ja. Wer ist quasi der Manager in der Family oder so nach dem Motto?
Ja.
Ist ja klar, wenn sie mehr verdient, dann ist es zwangsläufig so, dass sie in dem sozialen Circle natürlich auch mehr Entscheidungen trifft, was Haus und Hof, blöd gesagt, anbelangt und so weiter und so fort. Mhm. Das ist nicht so, dass Männer top-down einfach sagen, nein, ich will Macht über die Frau ausüben, deswegen muss das in meiner Hand sein. Sondern man muss sich eben fragen, warum ist es teilweise tatsächlich so, wie er einräumt, dass Männer das so wollen, dass sie Macht über die Frau ausüben, also sich überstellen eben in gewissen Belangen im Leben? Ja, nicht einfach so, sondern weil sie damit auf den Selektionsmechanismus der Frau reagieren.
Ja, und das wird eben nie beleuchtet,
Das ist eben der Punkt.
Ist so,
und das ist heftig. Und das sieht man wieder, was ein opportunistischer Move überhaupt letztendlich ist. Auch auf der Ebene ist es ja wieder, das ist ja gesamtgesellschaftlicher Opportunismus, kann man sagen.
Ja.
Weil, was da dahinter steckt, ist also nicht nur im Individualbereich, sondern auch gesamtgesellschaftlich, was da dahinter steckt, ist Folgendes. Ich sag als Frau, unterbewusst will ich einen Mann, der so und so ist, als Nischenalpha und ein bisschen Überstellung zeigt und so weiter. sage das aber nicht, weil ich es auch nicht weiß, weil mir das vielleicht auch nicht bewusst ist oder weil ich es auch leugne. Da kommen wir ja dann immer stärker in Opportunismus rein. Ich leugne es sogar, dass es so ist und sage, nö, das ist doch Blödsinn, ich will einen lieben Typen, offene Kommunikation und so weiter.
Ja. Yeah.
Auf der anderen Seite ist es aber doch so, dass ich tendenziell in diese Richtung aber positiv selektiere und sage aber zu Typen, sie sind toxisch männlich und richtige Wichser, wenn sie so sind.
Ja.
Das ist in einem ethischen Sinne und wir sprechen aber ja hier immer aus der empirischen Perspektive. Aber in einem ethischen Sinne wäre das eine Schweinerei.
Oder ich würde es eher als ja sehr schizophren, bipolar bezeichnen.
Ja, ja. Also es ist halt schwierig zu legitimieren, also in so einem, ich sage jetzt mal, rationalen Rahmen das zu legitimieren.
Ja. Yeah.
Aber so scheint die Funktion halt in der Tendenz auszusehen.
Ja, und das Ding dabei ist, es kann ja auf der einen Seite sein, dass es so ist, weißt du, ich meine, dass es in der Natur so gegeben ist. Aber es ist ja eine komplett andere Unterhaltung, ob man
das so will, dass es so ist.
Genau, weil man kann ja nicht sagen, okay, natürlich, ich meine, Krebs ist natürlich, dass Löwenbaby andere Löwenbabys fressen, die nicht von sich selber sind, ist natürlich. Ja. Aber so kannst du ja nicht an die Gesellschaft hingehen und sagen, ja, so machen wir jetzt unsere moralische Norm draus. Und da muss man halt einfach vorsichtig sein, dass man dann sagt, okay, ja, bloß weil eine Frau jetzt hypergam ist, kann sie nicht einfach so Monkey Branchen und dem die Hälfte von seinem Kapital nehmen.
Ja.
Da muss man Gegenanreize machen, dass sie kann zwar dann gehen, aber man darf sie nicht belohnen, weil das ist ja oftmals noch die Belohnung, dass du sagst, okay, wenn ihr euch entscheidet, Frau kriegt die Hälfte und im Gesetz steht ja, okay, man schaut immer Zugewinnungsausgleich 50-50, aber wegen der Hypergamie der Frau datet sie ja immer nach oben und das heißt, dass in einer Vielzahl der Fälle immer der Mann natürlich die Kohle hat. Und da darf man nicht dann, wenn dieser Opportunismus vorzufinden ist, es durch monetäre Anreize belohnen. Oder ich weiß eh nicht, was der Staat eigentlich in den Beziehungsgeschichten der Menschen zu tun hat, dass man da überhaupt hingeht, okay, da hat jetzt der Staat seine
das
Hände
drauf. Ja. Weil das ist ja vor allem, das cancelt ja sogar die Trennung zwischen Religion und Staat, wenn man eher als quasi aus von der Religion kommendes Konstrukt sieht. Aber
ja,
sorry, nur Einwurf hier.
Das ist halt nerd. Auch so ein Ding, dass man dann hergeht, okay, diese Leute, welche Eheschließungen die untereinander ausmachen, das ist Privatsache. Aber hier ist ja schon der Staat so groß und greift dann hier mit ein und nimmt den Männern die Hälfte und dann hast du noch all diese Aspekte. Und da muss man halt auch schauen, dass man diesen Opportunismus nicht auch von der Gesetzesseite noch verstärkt. Und deswegen muss man halt hier auch mehr oder weniger, was man eben aktuell machen kann, individuell vorsichtig sein, schauen, war die mit ihren Ex-Partnern hier opportunistisch und ich wäre auch sehr vorsichtig, dass ich dann hingehe und sage, ah, na, sind doch nicht alle Frauen so. Weil die Hypergamie, so eine Sexualstrategie, kann schnell einfach von der Psyche entfernen.
Ja, genauso wie Männer, da drüben ist dieses typische Rockzipfel nachschauen oder nachrennen Ding. Wenn da drüben eine irgendwie dementsprechend anzogen ist oder so und die Reize halt spielt, dann ist es so, dass der Mann da hinschaut. Das ist so.
Ja.
Das ist, leuchtet einfach für ihn. Und da ist er genauso determiniert, da kann er nichts dagegen tun. Er wird es so machen.
Ja. Genauso wie gewiss zumindest. Ich meine, du kannst schon sagen, sozialmoralisch oder soziokulturell, du darfst nicht hinschauen, weil sonst gibt es einen Minuspunkt vom Herr.
Oder mittlerweile die Anzeige ist. Das geht, kann auch in die Richtungen gehen, ne? Aber ja.
Ich meine, ja, wenn wir bei diesen Pfeifen sind, auf alle Fälle, da versuchen sie ja immer mehr auch hinzugehen. Aber das haben wir schon mal hier beleuchtet. Aber unabhängig davon sind es halt immer mit Komponenten, die beleuchtet werden müssen. Und ja, deswegen halt auch für den 0815-Mann sehr wichtig zu wissen.
Was ich nur kurz auch zum Schluss einwerfen wollte, ist, dass man daran eben sieht, dass die Red Pill auch nicht gegen Gleichberechtigung ist oder irgendwas. Und genauso wie Red Pill und der Feminismus, das haben wir ja auch im letzten Video, habe ich das ja schon austreten, sich nicht zwangsläufig widersprechen müssen. Man muss halt nur schauen, wenn ihr Gleichberechtigung haben will, dann muss ich die, so wie wenn ich jetzt sage, wie der Klaus gesagt hat, wenn wir erkennen, aha, die Dinge sind so und so, dann muss man aber immer noch nicht sagen, das ist cool, dass so ist. Wir können als Männer sagen, es ist nicht cool, dass hier weiblicher Opportunismus, Abstreitbarkeit und so weiter und so fort, das können wir als nicht cool deklarieren. Und genauso wie die Frau ja auch gerne sofort sagen darf, ja, toxic Masculinity ist auch nicht cool, ja, aber wenn ich das alles angleichen will und einen Gender-Diskurs haben will, dann muss ich den, genauso wie, sag, die Gravitation finde ich kacke, wenn ich über einen Fluss übersetzen will, da kann ich auch nicht eine Brücke bauen, die entgegen, beziehungsweise völlig an den physikalischen Gesetzen vorbeigeht.
Ja.
Ich kann nicht einfach einen Stein ins Wasser werfen und so, hä? Wieso ist es jetzt, wieso hat der sich nicht als Brücke materialisiert über den Fluss? Sondern ich muss irgendwie mich mit, auch auf oberflächlichster Ebene, mit diesen Gesetzmäßigkeiten befassen, die da dahinter stecken. Und dann kann ich mit den Gesetzen und nicht gegen diese Gesetze oder an denen vorbei eine Brücke bauen. Und dann habe ich nämlich Folgendes gemacht. Diese biologischen Gesetze, die sind dann immer noch der Fall, bei Menschen zum Beispiel. Aber ich habe es in der Kompensationslösungsstrategie mit einberechnet, dass es so ist.
Ja.
Und deswegen brauchen wir halt auch dafür die Red Pill, dass man überhaupt diesen Gender-Diskurs auf einem neuen, ordentlicheren Niveau mit Mikroebene, die das überhaupt erklären kann, wo die Intentionen und das alles überhaupt herkommen könnte, überhaupt einfach transportiert.
Und das ist halt auch immer, was wie die Red Pill allgemein halt mehr oder weniger zu sehen ist, das ist eher vielmehr so eine Aufklärungswelle für die Männer primär angezielt, dass sie durch diese Aufklärung dann mehr die Realität so sehen können, wie sie ist. Weißt du, ich meine, das ist ja auch, dann damit kannst du dich ja wie als hättest du plötzlich eine funktionierende Landkarte, wohin du mit deinem Schiff fahrst, anstatt dass du dann, ja, nach der Blue Pill einfach so Finger in den Mund und dann schauen, ah ja, von da kommt der Wind und dann macht's Boom.
Ja, du brauchst halt eine Orientierung eben.
Ja.
Das ist ja das. Das ist ja, ja quasi, also die praktische Pointe daraus heißt eben nicht, okay, geil, wir zimmern jetzt das Patriarchat wieder hoch und gut ist und Frauen werden wieder geschlagen oder irgend so ein Scheiß. Sondern das heißt letztendlich, ich habe halt als Mann, wie das ja Jordan Peterson öfter sagt, ich habe als Mann eine Sinnkrise in Zeiten von Feminismus, weil ich nicht mehr weiß, wie ich mich vor Frauen verhalten kann. Ich weiß auch nicht mehr, was mein Sinn eigentlich letztendlich ist. Und ich weiß auch nicht, wie mein Menschenstatus eigentlich ist als Mann. Wenn eine Frau, die zum Beispiel, wo man am Vortag nur, ja, Liebe und hier und alles schön und Zärtlichkeiten und Intimität und am nächsten Tag heißt, ich habe dir überhaupt nichts mehr zu sagen. Und du weißt nicht einmal, warum. Also es kann auch sein, dass du scheiße baut hast in deinen Augen auch.
Yeah.
Und brauchen wir nicht babbeln. Aber das gibt es auch so und so oft, dass die Frau eben von einem Tag, du, sorry, wir haben die Gefühle verloren.
Ja, also die zwei Sachen, die Hypergamie-Seite, die Alpha-Seite und die Beta-Seite, also diese zwei bipolaren Elemente.
Wir. Ja, ja, genau, wir haben das jetzt so, weil, ne, das darf ja niemand wissen, dass ich das selber so gesagt habe und er und ihn dann halt cuttet habe,
wie yeah.
Das würde ja jeder uncool finden.
Yeah.
Wieder hier, Opportunismus muss halt unterm Teppich laufen.
Mhm.
Ja, von dem her. Das ist so das Ding dahinter, dass man da als Mann irgendwie weiß, die meint es mir nicht böse. Die ist kein böser Teufel oder irgendwas. Und genauso wenig, wie ich jetzt irgendwie monatelang bettlägerig sein muss deswegen, sondern sie kann es genauso wenig, macht sie es halt, sie wird es so tun, genauso wie der Typ halt zum Beispiel, was weiß ich, auf Oberweite irgendwie mit den Augen reagiert oder... Mhm. Wie er halt irgendwie 100.000 Mal am Tag ans Schnackseln denkt oder so. Das wird alles so sein.
Das ist ja auch das, wie vorhin schon gesagt, die Red Pill existiert ja dann primär, dass man die Frauen so versteht, wie sie wirklich sind, im Vergleich zu diesem ja, regenbogenfurzenden Einhorn, wie ich ja oft sage, hochstilisiert wurde und
ja, halt,
die dann nicht existiert. Dann
ja,
so.
Ich bin ja immer vorsichtig mit so einem Realitätsbegriff, aber ich sag halt einfach, wie es halt eben auf jeden Fall, dass die Frau auch kausaler Faktor ist im Geschehen.
Mhm.
Und nicht eben, der Mann macht und sie muss ertragen.
Yeah.
Sondern die Frau macht auch, na, auch eine Unterlassung ist eine Handlung und so weiter. Oder Passivität ist ja kein Nicht-Aktivitätsargument der Frau.
Mhm.
Sondern sie ist mitunter Verursacher von Toxic Masculinity und so weiter. Also von dem her, ja, das ist eine Wechselwirkung und nicht irgendwie Top-Down-Mann, ciao.
Ja.
Das ist letztendlich... Sorry, das wäre jetzt auch mein Schlusswort soweit. Das ist ja letztendlich eigentlich eine ähnliche Struktur wie das, was Leute als Verschwörungstheorie bezeichnen. Nämlich, so, das ist letztendlich identisch strukturell, wenn ich jetzt sage, irgendeine politische oder aus Linksseite ist es dann von mir aus kapitalistische Elite, das kann sein, was es will, Pharmaindustrie oder was auch immer. Die haben diesen Top-Down, wollen die, dass es zu irgendwelchen Problemen kommt, damit die davon profitieren oder wie auch immer.
Mhm.
Ja, das ist genau dasselbe, wenn ich sage, okay, irgendwo ist da dieses eine strukturelle Patriarchat, dass Männer so wollen, dass es so ist, Top-Down verursacht und quasi diese ganzen Problematiken verursacht Top-Down.
Ja, und damit will ich doch mal sagen, dass wir zum Schluss kommen. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Fiat's euch.
Mahlzeit.